Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 45, wir nähern uns der magischen 50. Und aktuell ist ja Hell in a Cell, steht kurz vor der Tür. Und da gibt's ja jede Menge Diskussionen, nämlich die Ladies stehen in einem Main-Event. Und da wird jetzt groß gemunkelt, stehen sie wirklich im letzten Kampf des Abends oder wie wird das aussehen? Wir sprechen heute über die Ladies Revolution bei WWE. Und ist sie jetzt eigentlich wirklich angekommen oder ist das irgendwie nur was, was wir uns alle irgendwie von WWE einreden lassen? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Moin, moin.
Moin, moin.
Und der Ulrich Steppberger von der M-Games. Tach.
Guten Tag.
So, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, würde ich sagen, starten wir einfach mit den Fragen durch. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare oder was auch immer, Ideen, dann schickt uns die einfach an fragen@headlock.de oder schaut bei uns auf Facebook vorbei und haut uns da eine Nachricht drüber. Über Twitter erreicht uns natürlich auch. Und über Twitter hat uns der Minimalist Sören erreicht unter der Woche. Ich habe das eigentlich schon bei Twitter beantwortet, dachte mir aber, ich gebe die Frage mal an Ulrich und David weiter. Nämlich, es geht um Folgendes. Welchen Event würdet ihr als Must-See für kalte Tage empfehlen? Ich habe da Canadian
Stampede. Must-See?
Was?
Must-See?
Must-See. Also,
Must-See.
Ja.
Ja, richtig, ich habe es falsch verstanden. Danke.
Ich habe da mal so ganz pauschal Canadian Stampede und A Cold Day in Hell empfohlen, weil es so schön passt thematisch. Und ansonsten WrestleMania 17 und WrestleMania 19 so als Standards. Was würdet ihr denn euch anschauen, wenn ihr mal einen Wrestling-Abend oder Nachmittag irgendwie verbringen möchtet? David zuerst.
Uff, gut. Also ich muss gestehen, ich kann mir eigentlich immer sehr gut die Royal Rumbles reinziehen. Und zwar alle, auch die alten. WrestleMania am liebsten. Ja, WrestleMania 6 gucke ich halt sehr oft, muss ich gestehen. Ich weiß aber nicht warum, weil die Matches eigentlich grausig sind,
großteils. Das stimmt, bis auf den Main Event und das Tag Team Match, was ich immer noch sehr mochte.
Genau, und SummerSlam 92 gucke ich gerne.
Mhm.
Und was ich generell auch super gerne gucke, wenn ich halt auf der Couch bin, sind die ganzen Dokumentationen und die Podcasts auf dem Network.
Mhm.
Also gerade die Doku halt, die 24er-Reihe ist halt super. Und bei dem Podcast ist halt mein Lieblings-Podcast einfach der von Stone Cold.
Ja, absolut. Ulrich, wie sieht's bei dir aus? Hast du spezielle Events, die du dir gerne anschaust, wenn es draußen kalt ist oder wenn du eine Erkältung hast oder so? Ich finde das ja auch immer so, das ist so ein bisschen wie, wenn ich krank bin, schaue ich mir immer gerne Star Wars an. Ich weiß ja nicht, gibt's das auch in Wrestling?
Nö, ich bin ja so, also auf ein spezifisches Event festlegen könnte ich mich jetzt gar nicht. Ich müsste jetzt auch sagen, also ich doppel hier David jetzt dann relativ viel, nämlich also Royal Rumble, einfach weil ich das Matchformat mit dem Überraschungsmoment quasi einfach cool finde. Wer kommt denn jetzt? Also ist natürlich beim wiederholten Anschauen ein bisschen schwierig, aber Royal Rumble an sich habe ich mal tatsächlich ein paar Mal wieder angeschaut, mal so vorgenommen, fang schon vorne an, aber es ist ein bisschen gefährlich, wenn man die Transgerade alten anschaut.
Moment, Royal Rumble 92 will ich gerade noch mal ganz kurz anmerken mit Ric Flair und Co. Ganz fantastisch. Wer den noch nicht gesehen hat, meiner Meinung nach der beste Rumble aller Zeiten.
Ja, also ich habe halt mit 1, 2 und 3 angefangen, wann auch immer die jetzt exakt waren, müsst ihr jetzt nachgucken, zugeben. Aber
89, 90. Ja.
Der Gewinner vom ersten Rumble war?
Hacksaw Jim Duggan.
Unfassbar, das kann man sich immer noch nicht vorstellen, ne?
Ja, vor allem, da sind halt wirklich, ich meine, selbst ich als nicht dauerhafter Zuschauer kenne ja doch viele Leute, aber da waren genug dabei, wo ich halt nicht kannte, weil es einfach doch vor meiner Zeit noch war. Nein, also das auch die Dokus natürlich auch, was ich aber auch als zum Binge-Watchen empfehlen kann, weil es überraschend gut war, wenn man den ersten Schock überwindet, ist die Christian and Edge Show oder Edge and Christian Show. Die fand ich brillant in ihrer Absurdität und auch in der selbstreferenziellen Verarsche, die sie ablaufen lassen, wo auch selbst Vince McMahon ein paar Mal Fett abkriegt. Also fand ich großartig, weil so 20-Minuten-Häppchen, wo viele, viele Leute sich gelungen auf die Schippe nehmen und einfach ja, totaler, dämlicher, lustiger Klamauk.
Ich habe es noch immer nicht gesehen, aber egal. Ja, ich denke, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar schöne Events zusammengestellt und es wurde auch mal angeregt, dass wir eventuell vielleicht auch mal ältere Events hier reviewen sollten. Vielleicht machen wir das mal irgendwie zu Weihnachten oder so, mal so eine Sonderausgabe. Schauen wir mal.
Oder so die Highlight-Matches machen, so.
Ja,
in den ersten 10 WrestleManias oder so.
Irgendwie sowas, das schauen wir mal. Auf jeden Fall hat uns der Jan aus Hamburg noch geschrieben. Und zum einen hat er die Frage gestellt, in welchem Podcast das Interview mit Shane McMahon zu hören ist, was wir letztes Mal erwähnt haben. Das ist im Network und das müsste da die Ausgabe mit Mick Foley gewesen sein, ne?
Ja. Genau, das ist Mick Foley, wie heißt das, irgendwie zwei Spiele oder Mick Foley im Gespräch oder sowas. Und dann sieht man es eigentlich schon im Network unter, wo die ganzen Dokus auch gelistet werden. Also halt nicht die In-Wing-Sachen, sondern die anderen Sachen. Da sieht man das eigentlich auch schon direkt im Bild, dass da Mick Foley auf der linken Seite ist, auf der rechten Seite Shane und das ist es halt.
Ja. Könnte es in den Network-Specials sein? Ich weiß gerade gar nicht. Ich meine, so Sachen findet man manchmal ein bisschen
bei den Originals ist das drin.
Also ich finde, das Network hat ja manchmal seine Auffindungsprobleme, weil sie doch ein bisschen eben die nicht klar zuordnen Sachen machen. Wo finde ich die jetzt? Auch diverse Network-Specials. Wo ist jetzt dieses? Wo ist das? Wo sie in Japan waren mit Brock gegen Dingsens vergessen. Also solche Geschichten zu finden, ist manchmal ein bisschen schwierig.
Aber wo finden, es gibt noch eine Suchfunktion, da kann man auch einfach Mick Foley und Shane eingeben. Ich glaube, da müsste es auch kommen.
Garantiert, ja. Also generell ist ja vor allem das Problem, dass ja die Apps für das WWE Network sind ja gerade auf Konsolen, also ich schaue es immer die PS4, die sind ja da auch echt sehr veraltet mittlerweile. Also da muss echt noch ein bisschen was gemacht werden, wenn man sich da mal so die Apps von Netflix und Amazon Video oder so anschaut, die sind da schon luxuriöser, sagen wir es mal so.
Wobei die PS4-App ganz besonders zückisch ist, weil die zum einen, wenn man wirklich Wert legt auf deutschen Kommentar, immer nur das letzte Pay-Per-View findet auf PS4. Auf iPad zum Beispiel sind alle drin, findet man auch alle wieder. Und auf der PS4 werden die Pay-Per-Views immer nur alphabetisch sortiert. Das ist super lästig, finde ich, weil du musst halt wissen, wann waren die letzten. Ja gut, weiß man ja, wenn man sich dafür interessiert, zugegeben. Aber auf iPad, da kann man sie einfach auch chronologisch aufrufen. Das ist einfach sehr viel komfortabler. Und dafür geht auf dem iPad natürlich die ganze WWE-Geschichte nicht, weil mir jedes Mal gesagt wird, dass das WWE-Network in Deutschland existiert seit einem Dreivierteljahr. Und deswegen geht die Hauptseite nicht mehr. Also, egal wo man schaut, irgendeine Macke gibt es immer, aber die Streams an sich laufen ordentlich, außer in meiner Erfahrung beim Live-Event. Wenn man live schaut, ich kriege ein bis zweimal mindestens pro Event, bricht immer mein HD-Bild zusammen und ich habe bloß noch Bröckchen-Grafik eine Minute lang. Ja, das erholt sich dann zwar in der Regel meistens schnell wieder, aber es passiert eigentlich immer irgendwann mal innerhalb der 2-3 Stunden.
Aber der Jan hat auch noch eine Folgefrage gestellt, nämlich ob wir generell Podcasts empfehlen können, in denen WWE-Stars zu Wort kommen. Und jetzt frage ich erstmal so, hört ihr Podcasts? Natürlich abseits von Headlock, das gehört ja zum Pflichtprogramm hier, wer nicht Headlock hört, wird nicht eingeladen. Aber hört ihr Podcasts abseits von Headlock? Ulrich?
Nee. Kurz und knapp, nee. Keine Zeit. Ich lesen geht schneller wie hören.
Das stimmt. David, wie ist es bei dir?
Ab und an gerne mal, also jetzt losgelöst vom Network ist halt die Stone Cold Show ganz interessant, weil er halt da auf aktuelle Wrestling-Matches auch außerhalb der WWE mal eingeht.
Ja, gab's eine sehr schöne Anekdote auch zu Vader und Will Ospreay, wo er sich auch nochmal drüber ausgelassen hat und solche Sachen.
Genau, also generell finde ich bei Stone Cold, das hat jetzt auch nichts mit Fanboy-Sein zu tun, ich finde, der Mann, der liebt halt immer noch Wrestling, das merkst du. Und vor allen Dingen, er redet halt niemanden nach dem Mund, sondern sagt ehrlich seine Meinung. Die glaubst du halt ihm auch. Und er begründet sie halt auch richtig als Wrestling-Fan. Hm. Und das finde ich halt sehr unterhaltsam und interessant. Von Wusso höre ich auch ab und an. Aber das ist eigentlich nur ein einziges Geflame. Also das, was eigentlich so, wenn die Fans irgendwas toll finden, findet er schlecht.
Ja, und ich finde Wusso auch extrem anstrengend zu hören.
Ja, was ich halt schade finde, weil es klingt halt immer total verbittert, was er sagt. Ja. Was ich aber trotzdem sagen muss, halt die Podcasts auf dem Network, da sind halt auch welche dabei, die ich halt wirklich empfehlen kann, aber andere dann wiederum auch nicht. Also ich finde halt schon, bei manchen ist es halt, es kommt immer darauf an, ob Kayfabe gebrochen wird oder nicht. Mhm. Bei manchen, gerade so, sagen wir, die Winnie Young-Sendungen, wenn die einen Gast hat, das kommt mir alles vor wie eine Werbeveranstaltung, kann ich mir einfach nicht ziehen. Was ich dann wiederum super ziehen kann, ist halt der Stone Cold Podcast. Mhm. Den Mick Foley Podcast ist auch schwierig. Ich finde Mick Foley zum Beispiel ein bisschen langweilig im Podcast,
zu nett,
bei der Moderation. Genau, er ist zu nett. Und bei Stone Cold ist halt, er fragt wirklich ganz direkt auch die Sachen, wo du halt als Wrestling-Fan denkst, ja, genau das frage ich mich auch. Also zum Beispiel in der ersten Sendung, wenn er Vince einfach ganz trocken auf Cesaro anspricht und einfach sagt er mal, alle denken, dass der super ist. Ich denke auch, dass er super ist. Warum wird er nicht gepusht? Und das ist einfach, du siehst dann bei Vince halt auch, dass er dann denkt, okay, scheiße, das gerade live auf Sendung im Network. Ja, was sage ich denn jetzt? Das ist halt unangenehm. Sobald jemand halt unangenehme Fragen stellt, ist wie auch bei Fußballinterviews und Co., dann kann es interessant werden. Was halt nicht funktioniert, sind halt die Podcasts, wo einfach beispielmäßig einfach nur so ganz lieb die PR-Nummern nachgefragt werden, von wegen, ja, wie kamst du zum Wrestling, na, na, na. So
Genau.
alles ganz lieb, aber die Fans interessieren sich für die knallharten Fakten. Wie denkt jemand, was Kontroverses, welche Probleme gab es vor allen Dingen mal?
Ja, genau. Was ich ganz gerne höre an Podcasts, also ich bin jetzt auch jemand, der jetzt nicht ständig Podcasts hört, aber gerade wenn ich unterwegs bin, habe ich dann immer so eine Mischung aus Videospiel- und Wrestling-Podcasts irgendwie dabei. Was ich total gerne höre, ist The Art of Wrestling von Colt Cabana. Da hast du halt eben dann relativ bunten Mix von Indie-Stars, aber auch teilweise Legenden und eben auch aktuellen Leuten. Also was ich da jedem empfehlen kann, hört euch den Dean Ambrose Podcast an. Ich weiß nicht mehr genau, welche Ausgabe das ist. 200 irgendwas. Der hat unheimlich viele Podcasts gemacht, der gute Colt. Und der ist super. Matt Sydal ist absolut schräg. Also der dann von seinen Drogentrips erzählt, die er nach seiner Entlassung gemacht hat. Und da ist er jetzt ja aktuell auch in Problemen. Also ich weiß nicht genau, ob ihr das verfolgt habt. Da ist ja so, dass Matt Sydal aktuell noch im Knast in Japan sitzt, weil er irgendwie mit 2 Gramm Liquid Marijuana erwischt worden ist. Und man weiß nicht genau, was aus ihm wird. Ansonsten bin ich auch ein großer Fan von Talk is Jericho. Also
Oh ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Der ist super.
ne, Jericho ist zwar immer so ein bisschen extrem Bro, also dieses, der ist ja mit jedem guter Kumpel irgendwie. Das ist manchmal ein bisschen störend, aber nichtsdestotrotz ist der halt eben thematisch, ist das super und der, dadurch, dass er halt eben diese Nähe hat und trotzdem auch jemand ist, der sehr, sehr gut reden kann und auch da irgendwie so einen guten Flow reinkriegt, hat er da auch ja immer wieder einfach nette Gespräche. Und vor allem, was ich da empfehle, ist das mit, ist der Podcast mit Broken Matt Hardy. Das ist das Wahnsinnigste, was ich jemals gehört habe. Das ist so verrückt und ich habe den Podcast gehört und ich wusste nicht, ob ich darüber lachen oder weinen sollte. Also das war sehr, sehr schräg auf jeden Fall. Aber das sind so meine Podcast-Empfehlungen. Den Ross Report mit Jim Ross höre ich hin und wieder auch ganz gern. Der ist aber ein bisschen anstrengender zu hören. Also
Ja,
Jim
das ist halt Jim Ross. Also ich wollte auch gerade noch reingrätschen, Sachen, die ich mir hören würde, wenn ich die Zeit hätte, oder ich würde es zumindest versuchen, wäre eben Jericho, weil interessant. Jim Ross, weil weiß was, aber ist halt, ja, hört sich halt an wie Jim Ross, ist ein bisschen anstrengend. Der Eric Bischoff Podcast könnte sehr interessant sein, glaube ich. Den hat er erst neu gestartet jetzt.
Ja.
Weil ich finde, der Mann hat, ich meine, was man von ihm hält, ist, kann man ja streiten, aber es ist auf jeden Fall interessant, glaube ich, was er sagen könnte. Und was mich interessieren würde, aber da graust es mir vor, den Ryback-Podcast.
Ah, nee, Ryback,
Nee, muss nicht sein.
muss nicht
Doch, weil
sein.
der einfach, wenn man immer so liest, was er von sich gibt, ich meine, das ist so ein Blick in eine andere, seltsam verschobene Welt von jemand, der glaubt, er wäre der Größte überhaupt und alle hätten ihn tief gehalten und eigentlich müsste er ja der neue Brock Lesnar sein. Und also, das finde ich einfach nur faszinierend, aber da reicht es, glaube ich, wenn man es liest, das muss man nicht auch noch hören.
Weißt du, was ich super interessant finden würde, theoretisch für einen Podcast, und wer auch ein guter Talker wäre oder Moderator und CM Punk, wenn der irgendwann mal eine Podcast-Reihe machen würde.
Kann man sich
Ich
ja
glaube, das
zumindest
könnte
mal
richtig fetzen.
noch eine andere Empfehlung, also der Colt Cabana Podcast mit CM Punk, das ist ja der legendäre, wo CM Punk einmal richtig vom Leder gezogen hat, gegen alles und jeden bei WWE. Auch den kann man sich sehr gut anhören. CM Punk, klar, der ist ein super Redner und entsprechend wäre der auch für einen Podcast die perfekte Wahl, ne? Aber ich glaube, dass CM Punk auf sowas gar nicht unbedingt Bock hat, weißt du? Also ich glaube, der macht halt wirklich noch das, was ihm Spaß macht und das sind halt Comics und MMA aktuell und
Ich glaube, der ist beim Westing, der hat damit abgeschlossen.
das glaube ich halt auch, ja.
Ich glaube doch immer, ich habe da immer wieder mal irgendwo, liest man versprengt ein Zitat, wo er sinngemäß auch sagt, Wrestling ist eh kacke, ich habe keinen Bock mehr. Alles
Ja.
scheiße, so ungefähr. Es ist ein bisschen, finde ich auch, egal was ihm da widerfahren ist, in Anführungszeichen, sein Name beruht, sein Ruf, Ruhm beruht halt auf Wrestling und das sollte man vielleicht dann auch ein bisschen, ja, na, nicht ganz so negativ sehen. Davon lebt er schließlich. Ich meine, wegen von seiner MMA-Karriere kann er nicht leben.
Nee, man muss
Da
halt
braucht
mal
man natürlich.
abwarten, wie das bei ihm in Zukunft aussieht. Ich meine, es gab schon viele Wrestler, die gerade in den Jahren, nachdem sie aus dem Wrestling ausgestiegen sind, sehr verbittert waren und sehr traurig über das, was passiert ist und das auch immer wieder nach außen gekehrt haben, die dann sich aber auch irgendwann wieder gefangen haben. Ich glaube, dass dieser Punkt bei Punk aber erstmal noch kommen muss. Ich glaube,
Nee,
dass.
der hat ja auch den Vorteil, er ist ja weich, ich sag mal in Anführungszeichen, weich gefallen. Er hat ja seinen Wrestling-Ruhm in andere Karrieren umsetzen können. Er
Eben.
schreibt Comics und er darf sich auf Fresse geben lassen alle 2 Jahre und kriegt Geld dafür. Liegt halt nach einer Minute am Boden und das, dann hat er viel Geld gekriegt. Passt doch. Also, ich meine, beim Wrestling hat er sich jeden Tag erleben dürfen. Ja, aber, also, ist ja nicht so, dass er jetzt vor dem Bankrott steht und seine Frau verdient ja wahrscheinlich auch mal irgendwann Geld, wenn ihr Buch rauskommt. Also, so gesehen,
Ich glaube allein, dass.
Noch geht's ihm gut genug, dass er nicht zurückkommen muss.
Naja, ich glaube allein, dass CM Punk von den Tantiemen von WWE mit seinen DVDs und dem Network und so, dass er da, glaube ich, gut leben könnte, wenn das, wenn. Ich glaube, der ist auch nicht jemand, der so das Geld zum Fenster rausschmeißt. Also das, ich halte ihn halt für einen relativ bodenständigen Typen, so wie ich ihn da bis jetzt gesehen habe.
Ja, er lebt ja auch noch in Chicago und Co. Also ist ja nicht so, dass er sich jetzt eine dicke Villa geholt hat, sondern. Eben. Wie du halt sagst, er ist schon recht bodenständig und ich glaube, der wird schon einen netten siebenstelligen Betrag auf dem Konto haben als Festgeld. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ich glaube, er muss gar nichts mehr in seinem Leben.
Ja, das glaube ich halt auch. Der macht das, was ihm Spaß macht. Und das ja, hat und er auch gesagt, immer wieder betont.
Die AJ ist ja auch nicht untätig scheinbar. Also das die hat ja auch dazu. Nebeneinkommen, mit dem sie die Familie dann im Notfall auch versorgen könnte.
Die wäre im Übrigen auch noch ein Kandidat für mich für einen Podcast, weil ich sie sehr gerne reden höre. Ich glaube, so, das wäre halt interessant als Women-Podcast.
Ja, das
passend zu uns jetzt heute, aber ja. Ich könnte mir das zum Beispiel gut vorstellen, dass sie halt so mal Backstage erzählt, was da abging und Co. und auch mal den Frust rauslässt.
Ja. So, ich habe noch eine Frage, bevor wir hier noch weiter über die Podcasts und CM Punk schwadronieren. Ich habe noch eine Frage vom Stefan Habermann, nicht Sebastian. Der hatte uns da über Facebook angeschrieben, ganz kurz und knapp, nämlich der Funny Moments Award 2016. Geht der an James Hemsworth? So, göttliche Ironie oder einfach dumm? Eure Meinung zu der aktuellen Geschichte um den Mann ohne Kinn, David.
No Chin Music.
Yeah. Genau, No Chin Music. David, was ist deine Meinung dazu?
Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich finde nur das Ganze halt jetzt nicht so mega lustig. Das ist halt, es ist immer die Frage, wie jemand dargestellt wird. Und für mich ist das halt manchmal, wenn WWE Humor hat, dann hat das für mich immer ein bisschen was von Kindergartenhumor. Der halt so offensichtlich ist und so mit der Brechstange von wegen so, ha, ha, ha. Und dann am besten noch, dass ein Wrestler mit dem Finger auf den anderen zeigt und dann gespielt lacht. Ich persönlich muss dabei nicht lachen. Ich muss dann eher bei anderen Situationen lachen. Ja, eine Funny Moment Award wäre das nicht für mich. Sagen wir es mal so rum.
Ulrich, bei dir.
Ich finde, ich habe nicht alles von ihm gesehen. Ich habe seinen ersten Auftritt gesehen, wo er mit seinen Every Man with Two Hands has a Fighting Chance, wo er ihn braun rund macht. Und jetzt halt das letzte Match mit der No Chin Music, wo er dann seinen Buddy quasi so reumütig hinten nach alles kaputt gemacht hat. Ich finde das ganz witzig. Ich finde es witzig, das stimmt schon. Also ich meine, man darf es halt nicht überstrapazieren. Ich finde, was mich ein bisschen an der Geschichte stört, ist, dass es mit AJ Styles in der höchsten Ebene quasi passiert. Den hätte man vielleicht nicht sofort aufs Größte loslassen. Allerdings dadurch verleiht er, sage ich jetzt mal, Dean Ambrose ein bisschen mehr Persönlichkeit, weil Dean Ambrose langweilt mich zu Tode leider, muss ich leider gestehen. Der ist halt ein Irrer, der und sein, also was, okay, kurze Abschweifung, dieser bescheuerte Ring-Move, ich falle halb aus dem Ring raus und komme zurück, das regt mich auf inzwischen, ich kann es nicht mehr sehen, das ist so aufgesetzt dumm, egal, also ich finde James Ellsworth ganz, ich finde es witzig.
Genau, nicht Hemsworth.
Ja, ich finde das witzig, natürlich sein T-Shirt finde ich auch super cool, ich meine, der Mann profitiert jetzt halt mal davon, dass er ausschaut wie ein Freak und hat halt die einmalige Chance, ich finde, es ist ein Feel-Good-Moment mehr wie Super-Humor-Moment, weil gut, inzwischen habe ich mich ja auch informiert, der macht das alles schon lange, keine Sau hat ihn gekannt vorher und eigentlich ist er nur das Opfer Nummer 1 gewesen von Braun Strowman, aber die Position, das erste Opfer zu sein, die hat er perfekt genutzt.
Apropos Funny Moment, Entschuldigung, kann man ja auch andersrum fragen, was war denn euer Funny Moment dieses Jahr?
Fällt mir gerade, ehrlich gesagt, so spontan gar nichts ein, wo ich einmal laut gelacht also hätte.
Ich finde zum Beispiel, bei Owens und Jericho musste ich schon ein paar Mal richtig grinsen.
Das stimmt, ja.
Was ich super funny fand, ich weiß, das ist nur eine kleine Szene und keine Ahnung, ob ihr euch erinnern könnt, wo es ein Match gab, wo Kevin Owens gegen Enzo gekämpft hatte. War, glaube ich, Tag-Team-Match oder sowas. Genau, Tag-Team. Er war außerhalb. Und genau, und er hat dann den Enzo-Move nachgemacht und ich musste so lachen, weil der einfach unerwartet kam.
Das GIF sehe ich jedes Mal in den Recaps bei 1-2 Wrestling-Seiten. Immer jedes Mal schon das Kevin Owens Enzo-Move-Gift drunter. Das ist super, ja. Nein, also stimmt schon. Jericho per se hat viele gute Momente, wenn er redet. Momentan. Auch wenn ich so überlege, das Drama um Mitch war insofern auch absurd und durchaus lustig. Also die Pflanze von Ambrose.
Ja, so leidlich die, lustig, würde ich das mal sagen.
Die ist einfach so bescheuert, aber halt nicht gleich Toilettenhumor bescheuert, sondern einfach nur absurd doof. Wahrscheinlich, meine Funny Moments sind wahrscheinlich alle in der Edge and Christian Show drin, weil da, wie gesagt, ich finde, da gibt es viele, wenn man sie auch da, auch so Tommy Dreamer, der sich da zum Deppen macht, gewillt, auch AJ Styles auch tatsächlich. Ja, also ich glaube spontan, es gab den Wettbewerb, die zwei Superfans von AJ Styles dürfen gegeneinander antreten. Dann hast du so Leute, die auf dem Rumble, siehst du beim Rumble, die halt schauen, AJ Styles kommt rein, die völlig durchdrehen, die durften an der Show spielen und haben ein Meet and Greet gewonnen quasi. Und das war so absurd doof inszeniert, sehr lustig. Nee, also so Kleinigkeiten oder auch ganz frisch, was ich einigermaßen witzig fand, das war dann auf YouTube, diese Backstage-Mini-Geschichten, die da ja immer ablaufen. Tyler Breeze sucht Fandango.
Das habe ich mir nicht angeschaut, weil mir
Es
Tyler
ist
Breeze so
total.
leid tut.
Ja, der Tyler Breeze tut mir eigentlich irgendwo auch leid. Wobei letztens war eine Ouija-Board-Session mit Tyler Breeze, Dings Ryder, Zack Ryder und dem Club. Und das sagt schon alles über den Club und die Stellung, die sie haben, so ungefähr.
Wobei, was ich auch noch lustig fand, also noch zwei Situationen. Einmal das Interview mit, ach, wie heißt der nochmal, der immer Lutscher macht.
Kalisto.
Genau, wo der einfach nichts rausbekommen hat,
Ja.
gerade. Und ich halt, es tut mir leid, ich musste als Zuschauer lachen. Und jetzt in der letzten Raw-Sendung, und das ist eigentlich traurig, war eigentlich ein Fremdschämen-Moment, aber ich musste halt quasi den Kopf schütteln und dabei lachen, von wegen so, das macht er jetzt nicht ernsthaft, wo Heyman halt die Promo gehalten hat gegen Goldberg in der Heimatstadt von Lesnar. Die ganze Halle chantet, von wegen, ja, hier Goldberg sucks und so weiter. Und Heyman regt sich auf, hört auf mit den Goldberg-Chants, wir können die nicht mehr hören. Und macht trotzdem sein Skript quasi weiter. Und das hatte so eine Situationskomik für mich, war so Fremdschämen-Moment auch.
Ja, das ist halt das, wenn einfach mal die Promo komplett torpediert wird von den Zuschauern. Und es hieß ja dann auch, dass Vince McMahon die Promo persönlich abgebrochen hätte und hinter der Bühne wohl komplett Rage-Mode gegangen wäre, als er
Aber das hast
das.
du auch gesehen. Das hast du bei Heyman gesehen,
Bei
weil
Heyman
er
auch, klar.
müssen wir gucken, wenn die Musik einsetzt, verdreht Heyman die Augen von wegen so eine Scheiße. Also der murmelt auch irgendwas und schmeißt das Mikrofon weg.
Ja. Ja, das war
Der ist
definitiv
richtig
nicht so
angepisst.
geplant und das war
Aber
ja
war auch.
merkwürdiger, ein Awkward-Moment, sagen wir es mal so.
Aber überleg mal, ich finde das halt an sich schon so funny. Wie kommst du auf die Idee, in einem Hometown, in einer Hometown, wo Lesnar der größte Held schlechthin ist, hinzugehen und eine Promo zu halten, wo du erwartest, dass Goldberg-Chants kommen? Das passiert nicht. Es ist unmöglich.
Nein, es macht auch gar keinen Sinn. Also, das ist auch so Vince McMahon-Logik irgendwie. So, Goldberg ist so groß, der wird überall bejubelt, ganz egal wo. Und wie toll wäre das denn, wenn der jetzt hier bejubelt würde, obwohl es das Hometown von Brock Lesnar ist? Aber das ist halt so eine, naja, so eine Imbalance eigentlich. So eine, das ist totale Idiotie eigentlich, sowas überhaupt sich in den Kopf gehen zu lassen. Also, ich konnte es halt auch nicht nachvollziehen und dass das dann nach hinten losgeht, war ja eigentlich vollkommen klar. Also, jedem normal denkenden Menschen.
Übrigens allgemein, die WWE kann schon lustige Momente machen, finde ich. Nur sie hat es in meinen Augen verlernt in den letzten Jahren. Da wurde es halt bis auf Sandow, bis also Misto,
Ja.
was ich super lustig fand, war alles so ein bisschen so Kindergarten- oder Grundschulhumor. Also sehr, sehr plump und sehr simpel. Was ich halt zum Beispiel, wenn ich mich zurückerinnere, was sie lustig fand, super lustig empfand, war halt zum Beispiel die Fehde zwischen Vince McMahon und D-Generation X. Als die zurückkam, also nach der Reunion, wo Vince halt in der Kirche war und zu Gott geredet hatte.
Ja.
Weiß nicht, ob ihr die Promo noch kennt.
Ja, doch, ich kann mich
Ich habe
erinnern.
mich weggeschmissen, vor allem mit Shane zusammen. Das war super Mimikspiel und Co. Das war einfach funny.
Ich fand dieses Comeback der D-Generation X ja ein bisschen anstrengend, weil es halt eben, ja, ich weiß nicht, die zwei alten Herren da, die dann auf einmal nochmal als lustige Nutshots irgendwie da durchgehen, das hat bei mir nicht mehr gezündet. Da waren lustige Momente bei,
Oder denk an
zweifellos.
die, Tweet, Entschuldigung fürs Einwerfen, aber mir fällt es gerade wieder ein, weil da habe ich mich auch weggeschmissen. Ich habe das mehrfach geguckt, wo Backstage-Moment war mit D-Generation X und Shawn Michaels voll ausgerastet ist und eigentlich jeden Mitarbeiter eine Switching-Music verpasst hat, einfach durch den
Stimmt.
Gang gegangen ist und dann einen nach dem anderen so, wie heißt du? Und dann irgendwie so, Shawn, ah, Shawn, boom, und dann den nächsten, dann den nächsten. Super geil.
Ja, also lustige Momente gab es, aber wie du schon sagst, es ist halt eben so, dass bei WWE, wenn was lustig sein soll, wirkt es halt häufig einfach ein bisschen erzwungen, sagen wir es mal so, und halt eben ein bisschen auf das kindliche Gemüt abgestimmt und auf Familientauglichkeit abgestimmt. Diese ganzen
Und sie
Legend.
reiten einen Witz immer, Entschuldigung, sie reißen einen Witz, reiten auf einen Witz so oft herum, bis er nicht mehr geht. Sagen wir zum Beispiel New Day, immer dasselbe, dasselbe, immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Oh ja, New Day, das ist schwieriges Thema, ja.
Genau, aber ich würde auch tatsächlich Jericho auf jeden Fall mit dazu zählen. Also ich fand dieses auch die letzte Ausgabe auch mit, wo er seine Liste verloren hat und so, das war schon lustig. Und Jericho ist ja tatsächlich jemand, der es irgendwie dann doch schafft, seinem Charakter doch wieder so eine Wendung zu geben, dass er wieder relevant geworden ist. Ne? Das ist, finde ich ja so faszinierend. Der braucht immer so ein bisschen, aber der lässt sich dann irgendwie was einfallen und bringt dann seine Kreativität damit rein, dass er dann auf einmal wieder eine Rolle spielt. Und ich finde jetzt in den letzten Wochen hat er damit Seth Rollins und Kevin Owens mal ganz brachial die Show gestohlen. Einfach mal so nebenbei, weißt du, weil er einfach so witzig war in seiner Rolle, aber auch so ehrlich und halt eben auch eben er selbst war. Und das hat man bei Seth Rollins und Kevin Owens jetzt in letzter Zeit ein bisschen vermisst. Und auf einmal war Chris Jericho relevanter als der Champion und der Number One Contender und steht jetzt auf einmal wieder im Main Event.
Wobei, weißt du, warum der Humor da funktioniert? Das ist nämlich eine ganz schöne Parallele zu Hollywood-Filmen, wo Leslie Nielsen das damals ganz gut erklärt hatte bei Nackte Kanone, dass Humor nie funktioniert, wenn der Schauspieler versucht, im Film den Gag noch mitzutransportieren, sondern er muss ernst wirken. Und Chris Jericho, egal was er macht, egal wie witzig oder stupide irgendwas ist, er verkörpert eigentlich sich total ernst. Er verkauft sich sehr ernst dabei.
Genau.
Deswegen funktioniert das super und der Mann kann das einfach.
Ja, das ist die Fallhöhe, die du dadurch kreierst. Ne? Dass auf der einen Seite nimmt sich jemand ernst, auf der anderen Seite macht er halt dann eben blöde Sachen und dadurch entsteht dieser Kontrast und daraus entsteht Humor.
Ja, und auch eben er hat halt einfach. Er kann es transportieren, das Drink It In, Man. Und es ist so absurd kack. Also, wobei mir als aktuelle Gegenbeispiele was lustig sein soll, offensichtlich, was halt gar nicht funktioniert, war halt diese Geschichte mit Breezango in der Solarkammer.
Oh ja.
Oh. Oh Gott, wir sind jetzt halb verbrutzelt, haha, lustig. Und die Haut flattert ab und auch eigentlich der komplette Feud mit Rusev und Reigns.
Das stimmt.
Wo eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, Roman Reigns soll der lustige Unfugtreiber sein, ist aber eigentlich das große Arschloch und Rusev ist das Opfer, mit dem er eigentlich Sympathie empfindet, obwohl er ja eigentlich der Böse ist. Ja, das funktioniert doch kein bisschen. Das
Ding ist mir genauso. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, was ist Roman Reigns für ein Bully? Der schikaniert die ganze Zeit andere, weil der nicht dieselbe Sprache spricht, weil der anders aussieht und so weiter. Und vermöbelt denjenigen und versaut ihn auch noch die Hochzeit oder was auch immer.
Also beleidigt die Frau. Arschloch. Genau, und beleidigte Frau, was super sympathischer Move ist natürlich, so deine dumme Schlampe, so ungefähr, hä, was, hallo?
Ja, es hat von vorne bis hinten einfach keinen Sinn gemacht, was sie da aus der Fehde gemacht haben. Grundsätzlich ist ja die Matchpaarung Roman Reigns und Rusev halt eben schon, finde ich zumindest interessant, aber eben die Art und Weise, wie sie Roman Reigns dargestellt haben, ergibt halt auch keinen Sinn, weil, wie ihr gerade sagt, der ist halt der Bully, der in jeder Gelegenheit irgendwie das Arschloch raushängen lässt und wir leben nun mal in einer Zeit, wo das naja, das ist halt nicht mehr so populär, wie das vielleicht früher mal gewesen wäre. Und das fällt halt eben auf. Entsprechend war diese Fehde komplett, naja, widersinnig aufgebaut. Und Roman Reigns...
Außer sie würden wollen, was ich jetzt natürlich auch nicht glaube, sie machen einen Doppelturn draus.
In ihrem Leben. Nimmst du nicht einen Russen für?
Nee.
Also
nee.
Offiziell oder Bulgaren oder was auch immer, als wen sie ihn verkaufen, machst du in Amerika nicht.
Dann musst du einen Amerikaner nehmen. Wobei, es ist halt so... Das war doch, weil ich die Tage auch wegen Dolph Ziggler, der hat doch mit dem Del Rio den Doppelturn gehabt, oder? Oder was war das, wo dann, wer war Ziggler gegen irgendjemand? Ziggler war Heel und war dann nach dem Match der Face und Del Rio, glaube ich, oder?
Ich glaube, ja.
Also wenn genau sowas jetzt, wenn sie jetzt endlich dann quasi einsehen, die Leute wollen den Reigns eh nur ausbuhen, dann machen wir halt zum Heel. Aber das
machen wird, sie aber nicht. Das machen sie aber nicht. Das wollen wir doch schon seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren und nichts passiert.
Ja, aber jetzt vielleicht macht er den Heel-Turn wie Cena mit der Fußsohle. Was ich im Übrigen auch sehr lustig fand.
Das stimmt.
Cena zum Beispiel, wenn Cena spontan ist und sich nicht ans Skript hält, ist er sehr unterhaltsam. Das ist genauso wie bei Enzo und Kes, halt deren Mega-Promo, die ich immer noch liebe und vergötter. Da musste ich auch lachen. Das war ein funny Moment, weil die sich auch nicht ans Skript gehalten haben, sondern improvisiert haben. Das war auch damals in der Attitude-Zeit. Sobald die in Promos die Leute reagiert haben, zum Beispiel, okay, die Crowd ist zum Beispiel komplett übergeschwenkt, dann haben die halt drauf reagiert oder sonst was. Aber sobald etwas intuitiv kam und jemand gut am Mic ist, kann es lustig sein.
Genau, das glaube ich halt auch, dass dieses Erzwungene, so, wir schreiben dir jetzt mal einen Text, bring den mal gut rüber, das funktioniert meistens nicht. Ich glaube auch, dass Jericho zum Beispiel als aktuelles Standout-Beispiel, dass das halt eben auch sehr spontan ist und dass er da auch nicht viel Input quasi kriegt, sondern das mehr oder weniger alleine macht. Das ist jetzt nur eine Vermutung, ich weiß es nicht, aber...
Nein, er macht das allein. Er hat ja schon mal gesagt, dass... nur grobe Fäden kriegt, also grobe Infos kriegt, Schlagwörter bringen in die Richtung und ansonsten sagen sie ihm nur die Zeit. Dass er halt Standing mittlerweile hat und das hat er auch zu Recht, das merkst du ihm auch einfach an.
Ich frag mich auch, wie viel bei Miz geskriptet ist und wie viel der selber noch macht, weil der ist ja auch brillant aktuell einfach.
Ich glaube, genau in dem Moment, wo er kein Skript mehr hatte, wurde er wieder so stark.
Das glaube ich auch.
Und diese Talking Smack-Geschichte, wie viel davon halt wirklich geplant war, das wäre einfach mal interessant zu wissen, wo er dann Daniel Bryan rund macht. Das, wo halt quasi der ganz große Push war, der, zur ganz großen Relevanz letzten Endes.
Ich glaube, wir müssen noch einen Podcast machen über die geilsten Promos, weil wenn ich an Talking Smack denke, das war
Das
göttlich.
war
Wieder,
super.
wieder, ich habe wieder eine Gänsehaut, das ist kein Witz.
Ich muss tatsächlich mal, ich habe es nicht angeschaut, letztens gelesen, Baron Corbin hat bei Talking Smack einen guten Promo abgeliefert. Ich habe mir gedacht, das müsste ich fast mal anschauen. Vielleicht interessiert er mich dann tatsächlich mal, der Charakter.
Er hat wieder den Indie-Hater rausgelassen. Das kann er ja ganz gut. Das konnte er bei NXT ja schon ganz gut. Das hat er jetzt auch bei Talking Smack wieder gemacht. Aber ich glaube, wir haben damit auch so ein bisschen die aktuelle Fragenrubrik abgehakt, um mal hier so den Bogen wieder zu schlagen zum eigentlichen Thema, bevor wir hier wieder 2 Stunden über Fragen reden. Aber wenn ihr Fragen habt, schickt uns die einfach. Ihr seht, wir quatschen da gerne drüber und wir quatschen da vor allem gerne sehr viel drüber. Schickt uns die an fragen@headlock.de, geht auf Facebook, geht auf Twitter und schickt uns da eine Nachricht, wir bauen die hier ein und machen da was Lustiges draus. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Es geht um die Women's Revolution und ja, wir wissen alle, Ladies Wrestling war bei WWE jetzt nicht sonderlich lange gut angesehen, also lange Zeit nicht gut angesehen, so rum. Ich habe hier so ein paar schöne Zahlen. Also, wenn wir zurückblicken, gab es am 23. Februar 2015 trafen die Bella Twins auf Paige und Emma und das war ein, naja, legendäres Match im negativen Sinne, weil es dauerte nur 30 Sekunden. Und danach gab es dann eben diesen Trend mit Give Divas a Chance. Und entsprechend daraus hat ja dann auch, glaube ich, Vince McMahon drauf geantwortet: So, ja, wartet mal ab, da kommt noch was.
Aber man muss ja da schon mal sagen, dass wir das AJ Lee auch ein bisschen zu verdanken haben.
Das stimmt, aber ich wollte jetzt erstmal so den aktuellen
Achso, okay.
Bezug dazu herstellen. Am 30. Juli 2015 gab es dann die offizielle Women's Revolution von Stephanie McMahon ausgerufen. Da gab es nämlich dann die Auftritte von Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks, die aus NXT ins Main Roster berufen wurden. Und ja, letztes großes Beispiel ist wahrscheinlich dann WrestleMania 32, wo der Divas-Title endgültig in die Tonne gekloppt worden ist und stattdessen durch den Women's-Title ersetzt worden ist. Und wer da auch das Stadion gesehen hat damals in Dallas, da waren auch die Damen sehr im Fokus. Sprich, die Damen standen im Mittelpunkt von der WrestleMania 32 Werbung und bleibt auch für mich weiterhin das stärkste Match des Abends, also zwischen Charlotte, Becky Lynch und Sasha Banks. Ja, und jetzt haben wir aktuell ein ganz ähnliches Beispiel, wo nämlich Hell in a Cell vor der Tür steht und die Damen ein Main Event bestreiten. Ich sage bewusst ein Main Event, weil wir noch nicht genau wissen, ob es der Main Event sein wird. Ich bezweifle das ja.
Kann man da jetzt eine News reinstreuen, die jetzt gestern rauskam?
Streue ein.
Okay, es soll halt Gerüchten zufolge, ist halt jetzt gesickert, dass es halt so sein soll, dass Backstage eigentlich fast jeder möchte, dass die Frauen der Headliner sind, also wirklich das letzte Match des Abends bestreiten. Allerdings eine einzige Person das nicht möchte, und das ist Vince.
Ja.
Und dass er mit seinem Veto quasi das verhindern möchte.
Okay. Ich habe halt gelesen, dass entweder Opener oder Main Event, eins von beidem. Das sollen die beiden Auswahlmöglichkeiten gewesen sein. Aber ich frage euch dann jetzt mal.
Opener, muss ich sagen, fände ich sehr merkwürdig, wenn hinten nach noch ein Frauenmatch kommt. Ich würde nicht das wichtigere Frauenmatch vorher bringen. Egal, ob ich dann sage, der Opener ist ja doch die exponiertere Position, was ja auch stimmt, aber es fühlt sich komisch an. Weil das
Finde ich
andere Match
nicht.
ist ja ein Wegwurf-Match, mehr oder weniger, wo eh keinen interessiert und das kommt dann später. Es ist halt dann in der Dead Zone drin, logisch, aber trotzdem.
Also es müsste, wenn, entweder vorletztes Match oder letztes Match sein, wenn es
Ja,
Main Event sein soll.
vorletztes kann, zwei Hell in a Cell hintereinander macht natürlich, funktioniert glaube ich auch schlecht. Aber ja gut, wir werden es ja sehen.
Genau, werden es ja sehen. Und aber jetzt mal ganz allgemein gefragt, seht ihr denn die Women's Division als etwas, was langfristig Headlines oder Pay-per-Views und Events headlinen kann und entsprechend auch verkaufen kann? David.
Ja, und mit einem ganz, ganz dicken Ausrufezeichen, dann kommt anschließend, oh ja. nein. Okay, wie mache ich das jetzt, ohne dass ich jetzt alles durcheinander bringe, weil ich möchte ganz, ganz viel dazu sagen. Die Mädels haben es drauf. Es gibt in Worcester extrem gute Wrestlerinnen. Und da ist mir das auch egal, ob die nett aussehen oder sonst was, sondern die sind im Ring richtig gut. Die haben tolle Matches abgeliefert. Sowohl im Main Worcester als auch bei NXT haben die es bewiesen. Und man merkt auch, dass gerade dank NXT die Leute sie auch annehmen. Also die sehen ja auch selber, wie gut diese Matches sein können, wenn man sie lässt. Und ich denke auch schon, dass ein Pay-per-View sich verkaufen kann mit Frauen als Headliner. Also warum nicht? Weil man muss es halt so sehen, vor ein paar Jahren war es halt schon so, dass die Matches von Frauen immer so aussahen, dass eigentlich schon jeder Schlag so abgeblockt wurde, dass man dachte, oh mein Gott, noch sanfter kann man gar nicht. Oder wenn die dann ins Ringseil gelaufen sind und dann kurz vorm Gegner gestoppt sind, und langsamer wurden und immer so alles so vorsichtig und die hatten eh keine Kraft in den Armen und alles dann auch Bocce-mäßig gemacht. Das ist ja heute nicht mehr so, sondern die Moves, die sie haben, die sind ja wirklich mit Impact, die sind auch High Risk teilweise, sie können auch Storytellen innerhalb des Matches. Ich finde halt, sie sind wrestlerisch absolut ebenbürtig bei den im Vergleich zu den Männern.
Ulrich, wie siehst du das?
Ich würde, also ich finde absolut ebenbürtig, tue ich mir schwer zu sagen. Ich finde, sie sind auf, sie, es gibt keinen Grund, wieso sie es nicht könnten. Ich bin aktuell, finde ich, gibt es mir nicht genug, um zu sagen, dass ich nur deswegen was kaufen würde. Ich glaube schon, dass man jetzt, also jetzt diesmal das als Headline verkaufen kann, wenn es jetzt dann so quasi der Abschluss ist, der vernünftige. Ich glaube auch, dass bei der letzten WrestleMania das Frauenmatch besser war wie das letzte eigentliche Main Event. Das ist aber auch gut. Das
Das
ist
ist auch nicht so
jetzt
schwer, wenn man ehrlich ist.
zugegeben nicht so schwer, aber auch von der Inszenierung her natürlich. Momentan bin ich nicht mehr ganz so begeistert wieder. Also das Potenzial ist alles da. Momentan wird es ein bisschen verschwendet und was auch mit dran liegt, ganz fundamental, dass ich in dem Fall gesagt hätte, so wie die Cruiserweights in einer Show sind, hätten die Frauen vielleicht auch in einer Show sein sollen, weil das mir ein bisschen zu sehr aufgeteilt ist.
Das soll ja noch demnächst, nächstes Jahr ist es ja geplant, dass es nächstes Jahr ein Damenturnier geben soll.
Aber was
Ja, aber
Ulrich
wo? Läuft
sagte.
es dann auf dem
Auf dem
Network oder
Network,
als
ja
eigen?
klar.
Ja, gut, ich meine, das ist natürlich dann auch wieder so eine Sache. Wenn es dann so ist wie die Cruiserweight Championship, dann sind wir hinten nach alle traurig, dass es jetzt wieder normal ist, so ungefähr. Ob das dann dem Ganzen im täglichen Ablauf so gut tut, wie gesagt, Cruiserweights Championship war super, was sie jetzt anstellen, ist so, ja, die sind halt auch da, mein Gott. Und TJ Perkins ist jetzt ein Nerd, super. Okay, aber nein,
Hallo,
also.
mit 95er Werten und so.
Genau, ist super. Ich meine, und Megaman-Musik natürlich, klar.
Genau.
Sollten es ein Dings, ein Xavier Woods umdrehen. Der hat ja wenigstens auch noch einen Background, der legitim ist mit Up, Up, Down, Down. Also, nee, also sie könnten schon, momentan fehlt mir ein bisschen. Und dass es ganz tolle Matches gab, das ist natürlich korrekt, das stimmt.
Also ich finde, was Ulrich sagt, ist eigentlich der wichtigste Punkt. Potenzial ist da, aber was die WWE aktuell macht, ist halt in meinen Augen katastrophal. Weil die Revolution, wie sie begann, war eigentlich sehr, sehr gut. Also erstmal muss man ja sagen, also ich roll mal jetzt ein bisschen weiter zurück, ich hoffe, das ist für euch okay.
Rolle er.
Es fing halt für mich persönlich schon damit an, AJ Lee und Paige im Ring zu sehen. Weil die beiden, die waren schon anders und die waren auch gut. Und AJ Lee, zum Beispiel, was mir bei Frauen tierisch immer auf den Sack ging, immer dieses Gekreische. Man muss halt einfach bedenken, alle guten Wrestlerinnen aktuell, die neu dazu kamen oder auch im NXT, die hören auf zu kreischen, die machen das nicht, wie die ganzen Bellas und Co., sondern die machen halt ihre Moves, die machen das realistisch. So, AJ Lee und Paige war genauso. Die hatten auch eine Intensität, die haben schöne Matches hingelegt und damit fing das im Grunde genommen an. Dann hat man halt gesehen, in NXT kam das ja langsam auf. Die Frauen-Matches, die wurden immer besser, immer besser und dann wurden die auch im Main Event gehoben. Da, die durften ja mal Takeover richtig Headline auch noch. Also NXT hat ja im Grunde genommen diese Revolution erst ermöglicht. Ohne NXT hätte es das niemals gegeben in meinen Augen, weil Vince dann gesehen hat, oh, okay, die Crowd, die honoriert das und die sind auch voll dabei. Diese Crowd-Reactions hast du auch jetzt immer noch. Das hast du bei WrestleMania zum Beispiel gesehen, als Sasha Banks rauskam, Stadion, wie laut das war.
Das
Also
Stadion hat geschrien die ganze Zeit über. Jedes Mal, wenn Sasha Banks in irgendeinem Trailer eingeblendet worden ist, gab es einen Aufruhr quasi. Also haben dann sofort angefangen zu jubeln. Also das Publikum war heiß auf diesen Kampf und deutlich heißer vor allem als auf den eigentlichen Hauptkampf, ne?
genau, und das ist halt, das zieht sich halt nicht nur, war nicht nur bei WrestleMania so einmalig, sondern es zog sich eigentlich durch. Die Women's, die alle reinkamen, die Frauen, die haben alle Reaktionen gezogen, ob positiv oder negativ, aber sie haben Reaktionen gezogen, mehr als mancher Mann. Und jetzt denk einfach auch zurück an Bayley, ihr Debüt, die Halle ist explodiert.
Ja,
Also
absolut.
ich habe das letztens hatte jemand zu Besuch, habe ihm gesagt, hör mal, willst du mal eine richtig coole Crowd-Reaction sehen, wie auf YouTube und macht das Bayley-Debüt, wie die rauskommt und die Halle einfach nur am Platzen ist. Also es ist schon so, dass sie ein ganz anderes Standing haben als früher, sondern die Leute haben richtig Bock drauf.
Ja.
So, und jetzt kommt das Problem. Die WWE hat es anfangs gemerkt und dann absolut wahrscheinlich, vielleicht weil sie unerfahren sind oder weil sie immer noch in diesen typischen Frauenmuster sind, haben die dann angefangen, auch noch Storylines zu machen, die dann halt auch wieder in Richtung, ja, so bitchy, zickig herumgingen und so weiter. Das wurde halt immer mehr wieder so Abziehbildchen-mäßig. Und daher hing jetzt gerade zum Beispiel, Charlotte hatte keine Entwicklung wirklich. Becky Lynch ist da auch irgendwie in der Luft, Sasha Banks auch. Das ist so, die alle haben viel mehr drauf, können es aber nicht zeigen. Und dann kommt dann noch dazu, dass es halt dann noch Wrestlerinnen gibt wie Alicia Fox oder ja, Bella. Ich mag die Bellas einfach nicht.
Ich auch nicht.
Und ich finde halt einfach, dass die auch das Problem darstellen von der Division, weil die sind, also Brie Bella, sie hat sich verbessert. Da muss man sagen, sie ist engagiert, aber sie ist total sloppy in den Moves drin. Die haben keinen Impact, sie kann keine Storyline erzählen.
Und vor allem, du musst dir mal wegstecken, wie lange die mittlerweile dabei ist. Also das ist ja auch
Ja,
nicht
ja.
so, als ob wir jetzt über eine Wrestlerin reden, die jetzt seit 2, 3 Jahren im Main-Roster wäre oder so, sondern die ist jetzt schon seit, wie lange ist sie dabei? Seit 2002, 3, 4, 4 von mir aus, irgendwie so um den Dreh.
Richtig lang auf jeden Fall.
Also lass es mal 6 bis 8 Jahre von mir aus sein. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber
Genau, und
wir reden ja
dann
über jemanden.
kreischt die auch noch.
Ja, eben, aber das ist eben, was ich habe es gerade eben im Vorgespräch kurz erzählt, dass die Bellas sind auch für mich halt eben das, was WWE in den letzten 10 Jahren mit der Women's Division falsch gemacht hat und mit Ladies Wrestling, was die kaputt gemacht haben. Und plötzlich sollst du die halt ernst nehmen und sagen, oh ja, also hier, jetzt hat die jetzt aber hier Brie-Mode und so. Also für mich ist die jetzt auf einmal eine seriöse Wrestlerin. So, nein, die ist guter Durchschnitt und ich habe keine Ahnung, wieso die dieses Standing noch hat und wieso die
Ja, das.
teilweise doch so geliebt wird von den Fans. Also hier
Ja,
kriegt
und
die
auch
auch
die, die
teilweise
am
Pops.
längst amtierendste Champion ist, die es gibt, sagen sie ja dauernd. Also, sie hat ja
Ja.
den Titel länger gehalten als alle anderen und sie ist ja so toll und medial ist sie ja präsenter als jeder andere. Und das ist halt wie ein Faustschlag gegen die, die halt wirklich wresteln können.
Ja.
Ja, aber sie verdienen halt Geld mit ihr. Ich meine, jetzt läuft Total Bellas gerade, was ja tendenziell sogar, so peinlich es auch klingt, irgendwo schon interessant wäre, wenn man es mal sehen würde. Einfach weil es so absurd ist, die ganze Geschichte. Ich muss aber jetzt sagen, ich persönlich, ich habe ja die ganz schlimme Zeit nicht so direkt mitverfolgt, weil ja das Network da noch nicht so da war, logisch. Ich finde jetzt Nikki seit dem Comeback, die fügt sich für mein persönliches Empfinden solide ein in die ganze Geschichte. Also sie ist nicht der fokale Punkt, oh Gott, SmackDown ist jetzt scheiße, weil da Nikki Bella rumhockt. Und die macht, die funktioniert in ihrem Rahmen, meiner Meinung nach. Ich finde nur, ich habe das aktuell das Problem, dass Charaktere, die funktionieren sollten, nicht funktionieren für
Ja.
mich. Ich finde es irgendwie deprimierend, weil eben gerade Bayley die Halle platzt und das war's aber auch. Bayley ist momentan, hängt in der Luft, hat überhaupt nichts, schlägt sich mit Dana Brooke rum aus Gründen, die es nicht tiefer Logik erklärt, wahrscheinlich, weil halt alles durcheinander gekommen ist durch die Verletzung von Sascha. Aber eine Alexa Bliss, die vorher nie wirklich wichtig war, die hat für mich momentan viel mehr Rolle, Figur, Charakter, Profil wie eine Bayley und das ist eigentlich ziemlich traurig.
Ja, aber das ist ja auch das Problem. Jetzt, man muss auch noch so sehen, wenn ihr das mal vergleicht, als zum Beispiel Charlotte und Sascha erstmals quasi bei War und so auftraten, hatten die auch ziemlich lange Matches, auch in den Weeklies. Sie hatten auch mehr Zeit für die Promos. Das ist mittlerweile extrem geschrumpft. Es ist im Laufe von einem Jahr immer weniger geworden. Es ist jetzt fast schon auf dem Stand wie früher.
Das stimmt. Das ist mir halt auch aufgefallen, dass sie einfach viel weniger Zeit kriegen. Und das Kuriose ist ja eigentlich, dass ja seit dem Roster-Split müsste ja eigentlich viel mehr Zeit da sein, aber irgendwie nutzt man die nicht so richtig. Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung?
Nein,
Nee,
nein, genau
sollte,
das ist das
aber.
Problem.
Wobei bei Raw denke ich mir, du hast zwar 3 Stunden Roster und Roster-Split, und aber dafür hast du halt eine komplett neue Division nur mit Nike Stoff, die auch zu kurz kommt mit den Cruiserweights. Irgendwo momentan gefühlt kommen viele Leute zu kurz, was eigentlich völlig absurd ist. Und bei
Aber wir reden
SmackDown
ja jetzt
sagst
nicht von einzelnen Personen, sondern von einer
nee,
ganzen Division.
ja, aber auch die Cruiserweights ist ja, ich meine, die Cruiserweights sind wie die Frauen, bloß dass es halt kleine Männer sind, so ungefähr.
Das werde ich
Die
mir
haben auch.
merken.
Die
Ach
haben
du Scheiße.
alle, die haben, da hängen 8 Leute rum, da hat eineinhalb Leute davon haben ein Profil, oder zweieinhalb Leute. Der eine, weil er jetzt promoted worden ist, in Anführungszeichen, also Sin Cara jetzt wegpromoted worden, oder? Doch, Sin Cara, oder? Oder ist der andere? Also einer von denen zwei ist doch jetzt auch Cruiserweight
Ja, Sin
offiziell.
Cara ist Cruiserweight.
Und natürlich Mike Dings Kendrick, weil man von früher noch kennt, und dann hast du halt TJ Perkins, der seine tolle Backstory von ich war quasi ich bin habe auf der Straße geschlafen, jetzt ist seine Backstory, ich mag Videospiele, und die anderen sind halt einfach da. Der eine hat seine coole Einlaufmusik, ist das der Cedric Alexander, oder? Mit dem Can You Handle It?
Ja,
Das
nee,
bringe
das
ich
ist Rich
durcheinander.
Swan.
Rich Swan. Ich bringe sie durcheinander auch nur. Der eine hat eine tolle Musik und ist schwarz und der andere ist auch schwarz und schon verwechsel ich sie, weil sie einfach keine Persönlichkeit haben. Sie sind ein bisschen flummimäßig, aber selbst das kommt nicht richtig rüber, weil die Matches zu kurz sind oder in die Werbepause gehen. Und bei den Frauen ist es halt so ähnlich. Was mir jetzt auch, ich habe irgendwie den Eindruck, ist Nia Jax momentan ein bisschen nach Superstars abgeschoben worden oder was ist da
Naja,
passiert?
Jax ist erstmal so ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen worden. Da heißt es zwar, dass sie irgendwann im Titelrennen eingreifen soll, aber ich glaube, dass man das ganz bewusst gemacht hat, um das Hell in a Cell Match so ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weißt du, damit dann nicht noch diese große, also in doppeldeutigen Sinn, diese große Bedrohung Nia Jax nicht nochmal da mehr Präsenz bekommt,
Ja,
sondern
aber es
einfach die
ist.
Damen
Ja, aber trotzdem finde ich
auch
zum Beispiel.
das.
Okay, du.
Darf ich kurz? Danke.
Ja.
Sorry. Auch das finde ich insofern interessant. Du hast also Nia Jax, die der weibliche Braun Strowman ist, faktisch. War ja. Beide kriegen Squash-Matches vorgesetzt ohne Ende. Und dann hast du den Unterschied: Braun Strowman wird stinky, kriegt jetzt halt 2 bis 3 Leute pro Woche zum Squashen. Nia Jax, statt dass was passiert, wird sie einfach mal kurz offscreen genommen. Das ist ein bisschen komisch, finde ich das. Oder halt bei Superstars darf sie, glaube ich, jemand platt machen. Ich weiß es gerade nicht. Aber mein Braun Strowman hat auch keine Weiterentwicklung in irgendeiner Form, wenn man
Ja,
so
das kommt
will.
aber langsam. Also ich finde, dass Braun Strowman gerade aktuell mit der angedeuteten Fehde da mit Sami Zayn, finde ich,
Ach so.
da muss man halt mal sehen. Das darf man jetzt halt auch wiederum nicht
Richtig. Und
unter
dann
den
hast du
Tisch
hier.
kehren. Ich glaube, dass da halt was kommt. Bei Nia Jax sehe ich das halt genau so, wie du gerade gesagt hast.
Wobei natürlich, da könnte man sagen, hier haben die Frauen einen Vorteil, weil eigentlich Brown gegen Zayn gibt es nicht bei Hell in a Cell, aber dafür Bayley gegen Dana Brooke, die ist noch geaddet worden. Also Frauen sind doch wichtig, aber sind sie natürlich nicht in dem Fall, aber weil alles so beliebig wirkt, aber
Aber
naja.
das, also ich würde auf jeden Fall eine Sache sagen, die Cruiserweight Division kannst du nicht mit der Women Division vergleichen, beziehungsweise das Problem, weil bei der Women Division ist einfach ein Mitproblem, dass es die schon vorher gab und du hast, anstatt dass sie einen sauberen Cut gemacht haben bei der Revolution, dass sie halt wirklich nach und nach ersetzt haben, komplett, hast halt immer noch Leute wie Alicia Fox, du hast immer noch Eva Marie, okay, die ist halt nett anzuschauen, du hast Leute wie Summer Rae, die im Ring so Grotte sind.
Ja.
Und die haben sie halt immer noch drin. Und die kriegen auch immer noch Sendezeit. Und das ist halt einfach, was ich nicht verstehen kann. Was mir halt so vorkommt, bei der Revolution, sie fing gut an. Sie fing deshalb an, weil sie gemerkt haben, oh, bei NXT, die Reactions, die sind ja unglaublich. War einfach so. Dann haben sie das quasi alles reingeschmissen. Und dann wussten sie nicht mehr, wohin. Die hatten keinen langen Plan. Und es wirkt momentan auf mich so, als wenn das alles so stiefmütterlich behandelt wird. Von wegen, ja, die Frauen sind jetzt da, na, na, na. Ja, große Revolution. Von wegen, selbst in der Dokumentation hast du es ja gesehen, die Revolution ging dauernd über Brie Bella, wo du einfach denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Um die ging es doch gar nicht.
Nee. Wobei, Eva Marie muss ich kurz einstreuen. Die Frage ist, was sie jetzt wäre. Ich fand die Rolle, die sie am Schluss draufgepatscht haben, so quasi das, was sie jetzt mit Kurt Hawkins auch wieder machen, der genau niemand interessiert. So nach dem Motto, die Bitch, die eh nicht wrestlen kann und sich um jedes scheiß Match drückt, das hat eigentlich, finde ich, der Ansatz war ganz cool. Die Frage wäre bloß, hätte man aus dem was machen können, wenn nicht ihre Suspension dazwischen gekommen wäre und sie jetzt eh gerade, die dreht doch irgendeinen Film oder irgendwas.
Ja, aber hat er trotzdem die Revolution, sie steht ja nicht für die Revolution. Die
Nee,
Revolution
das ist
steht für
richtig, ja.
mich, für gutes Wrestling, für wirklich sehr gute Wrestlerinnen, wo halt auch bei NXT, ich muss gestehen, NXT verfolge ich nicht oft, aber meistens habe ich die Storylines bei den Frauen alle klasse gefunden. Auch Asuka mit Nia Jax fand ich super, das war Intensität drin, das war ein Aufbau über längere Zeit, da war Power drin und Co. Und diese Frauen, die können das, aber mir kommt es halt so vor, als wenn die halt einfach gerade, die sind halt da. Und das ist für mich halt keine Revolution, das ist für mich auch eine gescheiterte Revolution,
Ja.
weil die einfach diesen Schritt nicht konsequent weitergegangen sind und nicht dieses Vertrauen auch geschenkt haben und die gemerkt haben, okay, wir haben jetzt halt nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen, wo wir den Fokus drauflegen müssen, weil die können es. Und die können
Also,
halt auch Karten verkaufen, die können auch Reactions ziehen.
ich glaube auch, also ich habe, wenn ich mir so den Kader anschaue, mal gucken, was jetzt hier mit Emma passiert, wenn sie jetzt dann vielleicht morgen zurückkommt, wer weiß das schon. Ich glaube auch, dass also auf der Raw-Seite ist viel schiefgelaufen durch einerseits Verletzungen in Schlüsselmomenten und dann halt fatalen Fehleinschätzungen. So, also wenn man Dana Brooke und Emma zusammengelassen hätte und Emma hätte eine Rolle spielen können, ich glaube, dann wäre vieles sehr viel besser gelaufen, wenn wir Glück gehabt hätten.
Das glaube ich auch. Aber
Und
jetzt mal,
jetzt.
Entschuldigung, bei den Emma-Promos, wie findet ihr denn? Also ich finde, das ist genau der falsche Weg, wo die jetzt
Ja.
plötzlich im Bikini auftaucht und Co. Das ist ja genau das, wofür die Revolution in meinen Augen nicht mehr stand. Dass die gesagt haben, scheiß auf die Optik, Es geht um die Fähigkeiten, wie bei den normalen Western auch. Es gibt halt verschiedene Typen Frauen. Da geht es jetzt nicht mehr um, wer ist am knappesten angezogen. Dann kommt plötzlich so eine Promo bei Emma, wo es jetzt quasi auf, in Anführungszeichen, sexy Girl getrimmt wird.
Moment,
Also da
das
bin
finde ich aber,
ich.
das find ich aber grundsätzlich gar nicht so schlimm, weil auch bei Männern ist es ja durchaus erlaubt, dass du halt der Arrogant Heel irgendwie spielen darfst. Das gab es früher mit einem Rick Martell, wir haben es jetzt heute mit einem Tyler Breeze, der das lange Zeit verkörpert hat. Das finde ich nicht so schlimm. Das Schlimme wäre halt nur, wenn man sie darauf beschränken würde.
Ja, weil
Da
die
muss man halt
Gefahr
abwarten.
besteht.
Ja, natürlich. Deswegen, das ist halt dann wiederum im Feingefühl der Agents und auch des Booking-Komitees, wie man sie halt eben einsetzt. Wenn man sie halt eben trotzdem im Ring noch weiter abliefern lässt, habe ich damit gar kein Problem. Die Frage
Ja,
ist halt eben nur, ne, beschränkt man sie halt da drauf?
die Frage ist, was wird jetzt mit? Ich finde diese Promos sehr, sehr merkwürdig, weil die ja mit ihrem Charakter vor ihrer Verletzung gar nichts zu tun haben gefühlt. Da war sie, ich meine, ihr Outfit war ja auch mehr so Killer Frost-mäßig, so mehr so kalt und ernst und grob und hielig halt. Und jetzt ist sie so Strand-Beach-Babe ein bisschen. Ob das ein, also wenn, ich würde mir wünschen, es ist ein großer Fake-Out, so nach dem Motto, dass sie so tut, ich bin jetzt halt Emmalina und ach, fuck you, so ähnlich wie Dustin Rhodes damals mit dem Seven bei der WCW, wenn sich da jemand erinnert, wo er dann einfach den ganzen, wo er das nach dem Motto, ach, scheiß drauf, ihr habt so einen Vogel, ich bin ich, so ungefähr. Also sowas fände ich ganz cool, aber natürlich ist die Vergangenheit legt eher nahe, dass sie jetzt aus irgendeinem Grund zur Semi-Facein umpolen, weil der Dana mit Charlotte verkoppelt ist, also brauche ich die gar nicht auf der Seite. Keine Ahnung. Charlotte finde ich auch, die hat meiner Meinung nach sehr viel verloren, weil sie es mit ihrem Vater zu sehr überstrapaziert haben.
Das
Weil
finde
auch
ja,
dieses,
das geht gar
jedes
nicht.
Scheiß-Match, die kann ja was im Ring, aber jedes geschissene Match wird dadurch gewonnen, dass die andere, die auch was kann, im entscheidenden Moment plötzlich hirntot ist und auf Ric Flair schaut. Und Rick, oder halt auch, dass Dana Brooke kommt als Ric Flair rein. Das war das Highlight des dummen Ablenkungsmanövers schlechthin. Und das hat mich so geärgert, weil die Matches waren immer gut und der Schluss ist dann immer so beschissen gewesen und ich
Aber
meine,
ich.
der feige Heel ist ja auch eine Rolle, die Tradition hat und funktionieren kann, aber Charlotte ist auch einfach von ihrer genetically superior und die müsste einfach so ein bisschen mehr wumsen quasi und nicht immer bloß ihren Papi brauchen. Oder jetzt halt Dana. Jetzt hat sie nicht mal einen Papi, jetzt hat sie halt irgend so eine blonde Püppi, die selber nur bisschen Feinschliff brauchen könnte, sagen wir es mal so.
Ja, aber was du sagst, das ist ja im Grunde genommen genau das Problem. Eigentlich hätten sie, Charlotte war bei NXT stark genug, dass sie es alleine macht. So, und jetzt, sie hätten ja auch kurz Ric Flair einbinden können. Aber das Problem ist dadurch gewesen, meiner Meinung nach, egal gegen wen sie gefehlt hatte, Ric Flair war eigentlich derjenige, der im Fokus war, wieder der Mann. Als wenn die WWE nicht das Vertrauen hätte, okay, diese Frauen können eine Storyline alleine tragen und erzählen. Nein, es musste unbedingt noch halt Ric Flair sein. Genau wie später auch noch Bret Hart und so
Bret Hart.
weiter, halt bei Natalya. Als wenn die einfach nicht dieses Vertrauen haben. Und ich fand das halt schrecklich. Ich hatte halt in dem Moment, es tat mir für die Frauen leid, weil ich mir dachte, die werden jetzt wieder so reduziert von wegen, ja, das Mädel von Vater und oder Onkel und alleine kriegen sie es nicht gebacken. Und der Fokus war ja von der Storyline, auch von den Promos, teilweise dann wirklich nur noch auf Ric Flair, wo ich dann denke, das kann jetzt nicht sein, weil die Frauen so viel mehr können. Und das ist halt ein Sinnbild für mich für dieses gescheiterte Revolution-Ding. Genauso wie sowas, dass es halt nicht sein kann, dass man eine Revolution macht, wo man sagt, okay, neuer Titel, jetzt keine Diven mehr, wenn wir nehmen das alles ernst. Und was passiert? Lana steht im Ring.
Ja, aber Lana ist jetzt
Ja,
ja
die
auch.
war nur einmal. Also es
Ja,
war halt
aber
bei
das durfte nicht
SummerSlam,
sein.
Quatsch, bei WrestleMania und seitdem haben sie es ja klugerweise da. Die erfüllt ihre Rolle, die sie hat, sehr gut.
Finde
Aber
ich auch.
ich glaube, ob sie nur jemals wieder in den Ring lassen, das halte ich irgendwie auch für fraglich,
Ach,
sage
die
ich
werden
jetzt
sie
mal.
doch irgendwann
Warum
mal zu Special
so
Occasions,
jemand.
werden sie doch mal mit einbauen.
Aber warum so jemanden überhaupt in den Ring schicken? Ich fand das schrecklich, genauso wie dieses Frauenmatch. Im Grunde genommen war ja bei WrestleMania hast du bis auf Paige genau gesehen, wer gut und wer schlecht ist anhand der Match-Ansetzung. Weil in diesem Gruppenmatch waren ja eigentlich alle, vielleicht noch Natalya, die halt eigentlich so Graupen waren, die eigentlich dafür stehen, was die Revolution halt nicht mehr möchte, dass halt Matches gut sind und nicht nur aus Gekreische, ein Finishen und ein bisschen tanzen und vor allen Dingen dieses Tussi-hafte Fing, ja, komm doch her, nee, ist mir doch
Ja,
egal, was du sagst.
das war so quasi der Abschluss. Also ich empfinde es so ein bisschen als Abschluss, weil ja so, tschüss, Brie, und jetzt machen wir was Vernünftiges, so
Genau,
ungefähr.
es wäre schön gewesen, wenn das der Abschluss gewesen wäre für die anderen. Aber es war ja nicht der Abschluss, sondern die Multi-Tag-Team-Match, was auch immer da drin waren, die sind ja weiterhin dabei. Und du siehst auch immer noch Summer Rae und Co. Und das
Ja,
ist
Summer
für
Rae
mich.
sieht man schon, die ist halt verletzt gerade. Gut, die Frage
Ja.
ist, was für eine Rolle würde sie spielen, wenn sie nicht verletzt wäre? Das
Oder
ist.
halt die Bellas und Co. Und Naomi mit Abstrichen, das ist so für mich ein Antiklimax. Du möchtest eine Revolution, das Wort Revolution ist für mich ein sehr, sehr großes Wort. Und das bedeutet eigentlich auch Revolution, eigentlich ein Umbruch, ein kompletter.
So,
Aber
aber
diesen Umbruch gab es
dann
nicht.
frage ich mal, ist der Women's Revolution nur ein Marketing-Gag für WWE?
Ja, klar.
Das war halt das Problem. Es fing gut an. Bei WrestleMania ich hab's abgekauft. Das Problem ist, ich bin drauf reingefallen. Ich habe gedacht, okay, neuer Titel, der endlich mal gut aussah. Vor allen Dingen auch noch eine Frau, die ihn ja repräsentiert hat, die auch für gutes Wrestling stand. Muss man auch nochmal dazu sagen. Weil Lita ist einfach eine sehr gute Wrestlerin gewesen. Und sie hat es auch in ihren Promos vorher, in der Kickoff-Show, hat sie ja auch betont, hat die über Wrestling geredet, die hat nicht über Diven gesprochen, sondern über Wrestling, über Frauen, wie gut Wrestling sein kann, über NXT. Sie hat das fachmännisch richtig gut gemacht. Dann kam der Titel, dann kam das Triple Threat Match, was richtig gut war. Und dann merkst du anschließend, als wenn das so eine Seifenblase geplatzt wäre, okay, das war jetzt einfach nur vielleicht ein PR-Gag, vielleicht aus politischen Gründen, von wegen, damit man halt sagen kann, die WWE ist ja voll frauenfreundlich, wir sehen euch als gleichberechtigt. Pustekuchen, die haben jetzt kaum noch mehr Sendezeit. Die hängen in Storylines drin, die so belanglos und so schlecht erzählt werden, werden als zickig dargestellt, bis zum geht nicht mehr, als Dumpfbacken, werden reduziert auf typische Klischees, anstatt mal wie bei NXT zu sagen, jeder hat seinen eigenen Charakter und ihr kriegt unser Vertrauen. Weil das ist der Unterschied bei NXT und Main Show für mich.
Ich habe dazu letztens noch auch noch, weil wir beim Thema Marketing sind, habe ich letztens noch ein schönes Zitat gelesen. Das war nämlich: WWE Main Roster ist Marketing, NXT ist a Story. Ist es das? Fasst es das aktuell zusammen und gerade für die Women's Division?
Also aktuell ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass aktuell NXT halt sehr leer dreht ein bisschen, weil da ist ja nicht viel los gerade.
Ja,
Da hast du eine
aber auch in
Asuka
der
und
Women's
dann.
Division. Aber hey, Peyton Royce und Partnerin, deren Name mir gerade nicht einfällt, da
Die
baut man
Liv
ja
Morgan
zumindest.
und nee,
Nee, Liv
doch.
Morgan ist die
Nee,
andere.
Billie Kay ist es. Liv Morgan
Billie
ist die
Kay,
andere,
genau.
gell?
Genau,
Ich
die
finde.
zum Beispiel finde ich echt gut. Also, das ist halt ein heeliges Tag-Team, was sie langsam aufbauen und was in der Kombination auch funktioniert. Dann
Ja,
hast du
also
eine Liv
die hängen halt
Morgan.
gerade. Ich finde, die hängen gerade in der Aufbauphase. Ich
Ja,
meine,
natürlich.
du hast
Natürlich.
hier
Die
deine
bauen es auf.
Asuka,
Die
du hast
bauen es
die
auf.
Amber Moon, die was kann, aber die halt auch noch gerade erst ein frisch dazugeschoben worden ist. Und dann die Nikki Cross kann ich nicht beurteilen bisher. Die habe ich jetzt noch nicht in echt gesehen, außer halt so, wir flippen ein bisschen als Sanity aus.
Aber das sind
Also da
Figuren,
hängen.
die gerade einen Charakter kriegen. Also ich finde auch,
Ja.
gerade auch dieser Twist, den sie jetzt mit Asuka machen, finde ich hochgradig interessant, auch wenn manches von ihrem Gepose etwas albern wirkt. Aber nichtsdestotrotz finde ich sehr interessant, wie sie gerade Asuka aufbauen, nämlich als unbesiegbare Championess, die sich aber dabei auch gleichzeitig fast schon in eine Heel-Rolle hineinversetzt. Allein durch ihre Dominanz. Das finde ich spannend. Und jetzt servieren sie ihr eben Mickie James und dann bleibt sie aber eben auch ein starker Champion und sagt, hier, komm, gib mir die Herausforderung, ich will das haben. Ne? Und
Das ist es doch, Entschuldigung, aber das ist doch genau das, was ich meine. Bei Asuka zum Beispiel, du hast bei ihr die totale Ernsthaftigkeit. Du hast halt, da geht es um Wrestling, da geht es um Stärke, ja, ich zerstöre dich meinetwegen, weißt du? Das ist halt alles wie bei den Männern. Und die kriegen bei NXT Aufbau hin oder her, die kriegen bei NXT Zeit, die können sich entwickeln, die kriegen auch wirklich auch mal diesen Fokus auf sich. Und die wirken bei NXT für mich wie ein absolut homogener Teil des Rosters. Und bei der Main Show wirken sie für mich wie ein Anhängsel.
Ja, ich kann dem, glaube ich, nicht so ganz zustimmen. NXT ist einfach irgendwie so für mich so eine völlig andere Welt. Da verschwindet halt auch selbst der Champion mal kurz 4 Wochen lang und man sieht ihn einfach nicht, weil das Ganze ist halt so alt aufgebaut ist. Und bei Main Roster siehst du jede Woche, weil es halt so ist. Ich meine, ist ja auch klar, du hast bei Raw wöchentlich 3 Stunden plus dreimal so viele Pay-Per-Views, gut, doppelt so viele wie bei NXT. Und bei, wann hat denn der Dings das letzte Mal gekämpft, der Shinsuke Nakamura? Das ist ja ewig lang
Beim
her,
letzten
gefühlt.
Pay-Per-View, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ja, und beim nächsten Pay-Per-View kämpft er wieder. Und zwischendurch kämpft er überhaupt nicht und das gibt's bei Main Roster nicht. Also es sind halt andere Welten,
Ja, aber das
deswegen
sind
ist es.
Einzelfälle, was so wie man. Okay, jetzt nur im Vergleich. Vergleich mal die Sendezeit, wie lange eine NXT-Show ist, wie viel Zeit davon die Frauen kriegen. Und dann haben wir, wow, 3 Stunden und die Frauen kriegen, weiß nicht, vor 3 Wochen oder so, die hatten 6 Minuten in 3 Stunden.
Das kann gut sein. Also
Das
ich habe auch den
ist
Eindruck,
halt
dass sie bei
anders.
SmackDown haben die Frauen mehr, glaube ich, gefühlt und auch sie wirken auf jeden Fall deutlich
Das stimmt.
besser und sie haben auch mehr. Und der ganze SmackDown, Tara, auch ob man jetzt Nikki Bella mag oder nicht, aber da gibt es quasi gefühlt mehr wie, das sind bloß sechs Frauen und trotzdem gibt es drei Storylines. Und bei Raw hast du halt die vier Großen, die irgendwie miteinander rumhängen, aber nicht vorwärts kommen und dann hast du die Naya so am Rand und das war's dann quasi. Also es fühlt sich alles ein bisschen komisch an.
Aber
Und
generell
ich.
fühlt sich ja bei Raw ziemlich komisch an aktuell. Das muss man ja auch mal sagen. Da ist nicht nur die Women's Division halt eine Baustelle, sondern ist die gesamte Show ist aktuell eine Baustelle, wo man sich fragt, so, wo wollt ihr überhaupt damit hin? Ne? Und
Ja, eben,
ich
also
glaube aber,
auch
dass.
die
Ich glaube aber, dass.
Cruiserweights eben und dann halt auch jetzt, wo es Sami Zayn hängt irgendwo in der Luft,
Nee, was ich
was
aber
auch.
sagen wollte, ich glaube aber, dass dann viele auch lieber sagen, komm, wir konzentrieren uns auf das Bewährte und das sind sozusagen unsere Herren, da wissen wir ungefähr, was wir damit mit denen machen dürfen, was wir mit denen machen können. Setzen dann noch hier und da so die Damen ein in prominenten Matches, wie wir das jetzt bei Hell in a Cell haben. Aber irgendwie fehlt halt der Fokus. Und man muss halt auch dazu sagen, wir hatten natürlich auch Pech, ne, mit Sasha Banks, die sich dann eben verletzt hat und eine Auszeit nehmen musste.
Ja, aber dann hast du Bailey bekommen, auch noch.
Ja, aber mit Bailey ist halt auch wiederum das Schwierige, dass du die erstmal etablieren musst, ne? Und dass du die auch erstmal. Die hat auch. Das war schon so, als immer hieß so, ja, wann kommt denn Bailey ins Main Roster? Da habe ich schon gesagt, es ist echt schwierig, Bailey rüberzubringen, also dauerhaft rüberzubringen, gerade in dieser Masse bei dem Content, den WWE halt eben in den Hauptshows jede Woche raushaut. Bei NXT war Bailey was Besonderes, weil du sie halt vielleicht alle paar Wochen mal hast wresteln sehen. Und im Main Roster ist es ja so, da siehst du sie jede Woche, du hast die YouTube-Clips, du hast dann noch irgendwelche Specials und sonst irgendwas. Du hast da einfach eine viel höhere Masse einfach an Inhalten, die auf dich zukommen. Und dadurch wird es eben auch umso schwieriger, gerade neue Charaktere zu etablieren, weil du eben, die brennen eben viel, viel schneller aus, als das bei NXT der Fall ist. Deswegen funktioniert halt NXT auch so gut, weil das echt so oldschool ist, wie es halt früher der Fall war. Weißt du, da ist es was Besonderes, wenn der Champion in den Ring steigt. Und da ist es auch was Besonderes, wenn dann eine Bayley oder irgendwie ein Women's Title Match kommt.
Okay, aber jetzt mal Champion hin oder her. Was mir einfach auch total abgeht bei den Women's in der Main Show, ist einfach, dass sie halt keine richtigen Storylines haben, wo du denkst, okay, das ist richtig durchgeplant, das ist längerfristig, das hat Intensität. Du hast halt momentan immer, ja, okay, jetzt mit Hell in a Cell, das wird ein gutes Match. Aber ich finde halt, dass die, wenn du denkst, okay, WrestleMania ist es Dreivierteljahr her. Was ist seitdem von der Storyline her eigentlich wirklich Großartiges passiert? Und da sehe ich halt nicht so viel. Wenn ich halt zurückdenke, es gab auch früher immer gute Frauen, Wrestlerinnen im Kader, auch wenn es halt wenige war, aber die hatten dann auch gute Storylines. Das waren halt immer diejenigen, die in Erinnerung geblieben waren immer die, die gute Storylines haben. Ob es halt jetzt Trish gegen Lita war oder halt auch die Storyline mit Trish gegen Mickie James, wo Mickie James Psycho war. Wo die halt wirklich auch mal Zeit hatten für Promos, für Segmente und halt variabel gezeigt wurden. Auch AJ Lee, ihre Pipebomb war super, aber da hatten die auch mal Zeit. Die müssen ja auch nicht die ganze Zeit wresteln, aber ich finde halt schon, dass die dann auch gute Storylines haben sollen. Ich finde halt, vom Gefühl her würde ich jetzt einfach denken, dass die Writing-Teams das so machen, dass sie zuerst jetzt die Main-Events machen, ganz normal bei den Männern, und dann anschließend aber nochmal die ganzen Männer-Cut durchgehen und danach erst zu den Frauen gehen. Für mich kommt es halt nicht so vor, als wenn, vom Gefühl her, als wenn es jetzt, als wenn der Titel von den Frauen irgendwas Wichtiges wäre, und dass man drumherum eine große Storyline aufbauen will oder dass man irgendwie versucht, Charaktere richtig zu schärfen, sondern es gibt halt die Random-Matches, ganz toll, dann gibt es halt ab und zu die Pay-Per-View-Matches, die halt sehr gut sind oder sehr gut sein können, aber da fehlt mir in Anführungszeichen, so romantisch es klingt, die Liebe einfach dazu, diese Hingabe, das Gefühl, dass ich denke, das Booking-Team vertraut da und die möchten da was reißen. Wie bei NXT. Bei NXT habe ich immer das Gefühl, die glauben an die Mädels. Sie wollen denen halt wirklich auch Chancen geben. Und im Main Roster ist es halt belanglos irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an Vince, auch Backstage, dass er halt immer noch halt ein bisschen ein oldschooliges Denken hat, was Frauen angeht. Aber Fakt ist doch einfach, dass die Revolution eine riesige Chance war und dass es halt sehr, sehr viele super gute Wrestlerinnen gibt auf der Welt und die WWE es nicht geschafft hat, diesen Cut durchzuziehen und dann zu sagen, jetzt kriegen die ihre Zeit. Es wird immer weniger und ich habe echt Schiss, dass es jetzt in einem Jahr eigentlich so aussehen wird wie vor ein paar Jahren. Dann hast du halt ein paar gute Wrestlerinnen. Ohne Storyline, hast du die Random Matches, die Mädels, die kreischen, und das war's. Das ist dann nur noch Beiwerk. Das ist meine Vermutung, also meine Angst.
Ich finde, also von neue Leute einführen, grundsätzlich ja auch, aber noch von außen, die schafft es ja nicht mehr, ihre eigenen sauber zu bringen. Also ich finde zum Beispiel, um nochmal auf Bayley zurückzukommen, die hat mal in ihrem allerersten Auftritt im Main Roster schon verheizt. Ist meine Meinung, weil der Pop war zwar riesengroß, aber dann hat sie im Match keine Rolle gespielt. Wenn du den Superstar von NXT hochziehst und die Leute wissen, wer das ist, und dann darf sie im Match quasi winken, während ihre Partnerin das Match dann gewinnt, was in diesem Match völlig egal gewesen wäre. Wenn sie gewonnen hätten, hätte es einen Rub gegeben und dann hätte man gesagt, jetzt kommt sie wieder. Also es ist alles so seltsam. Wobei ich nach wie vor, man muss hier, ich finde, man muss die Brands doch sehr stark unterscheiden, weil einfach bei SmackDown alles viel besser funktioniert, obwohl da gefühlt die Qualität der Wrestlerin ja nicht so hoch wäre, weil du hast Becky und dann kommt lange nichts, so ungefähr.
Ja, aber das Ding ist halt, ein Wrestler, egal ob männlich oder weiblich, da kommt es ja nicht nur oft darauf an, wie gut sie im Ring sind, sondern auch eben, wie gut die Geschichten dahinter sind und
Ja, eben,
die
ich
dafür
sage ja,
sorgen, ob
bei.
die Zuschauer mit ihnen connecten, ne? Und das schafft beim SmackDown halt irgendwie deutlich mehr. Also das muss
Ja,
man
ich
einfach so
meine.
ganz klar sagen.
Wobei natürlich das Konzept von SmackDown, die Stunde kürzere Laufzeit durch Talking Smack zu ergänzen, natürlich genau diesen Raum schafft, dass die Leute den Charakter entwickeln können. Da hockst du dann einen Wrestler 10 Minuten lang mit Daniel Bryan und René Young hin und lass ihn reden, und wenn es gut geht, dann ist er hinten nach besser dran. So, sei es jetzt ein Baron Corbin, sei es jetzt natürlich The Miz mit seinem Promo, Dolph Ziggler, der ja auch vor 3 Monaten noch gesagt hat, jetzt können sie ihn langsam mal wegschmeißen, weil jetzt interessiert er wirklich niemanden, und jetzt plötzlich ist er wieder die ganz große Nummer. Und halt auch, selbst nach dem letzten Pay-Per-View setzt da Alexa Bliss hin nach ihrem beschissenen Match und lasst es 3 Minuten reden. Das war zwar nicht sensationell, aber wenigstens ein bisschen was. Also mehr wie.
Übrigens, dieses Match ist auch ein Paradebeispiel dafür, was man nicht machen darf.
Ja, dass dann die Herausforderin von der langweiligen Face-Frau, die halt noch zufällig auf dem Roster übrig ist, gepinnt wird. Ja, es war.
Genau, da haben
Dann
wir
auch
ja.
in der Dauer der Zeit. Also, es war ja auch wieder ein Mini-Match und das war einfach. Das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Normalerweise bei den Männern, und da muss man realistisch sein, hätten die es so gemacht, dass sie wahrscheinlich Backstage einen Verletzungsengel gemacht haben oder sonst irgendwas,
Ja, so wie halt
irgendwie sich
mit
Mühe
Orten.
gegeben hätten. Und
So,
hier
ja,
haben sie
gut.
sich nicht Mühe gegeben.
Wobei die Frage ist, also so halt wie Randy Orton im Pay-Per-View davor. Oh, er macht ihn kaputt, deswegen findet das Match nicht statt. Die
Das war aber
Frage
auch
ist,
scheiße.
ja,
Ist
das
auch
war
scheiße, aber
natürlich
es ist
so.
doch besser als so ein Match.
Ja.
Ja, aber besser vielleicht, wobei halt die Frage ist, wissen wir eigentlich, was mit Becky jetzt wirklich war? Ist das mal irgendwie rausgekommen? Nee,
Nö.
oder? Nee, also du hast ja nur gesehen, hier gibt es ein Foto von ihr im Krankenhaus. Das sah ja schon so aus, als ob es nicht so ganz unbedingt, weil wenn sie es Backstage hätten haben können, sage ich mal, wäre es natürlich sehr viel intelligenter gewesen, dass sie der Alexa zieht ja mal kurz eins über die Rübe. Und dann fällt das Match halt aus und Daniel Bryan sagt, nö, so geht's nicht. Du musst jetzt schon nur mit jemandem kämpfen. Das wäre natürlich viel besser gewesen. Also ist halt dumm gelaufen. Wir
Ja,
wissen ja nicht,
aber
was die
selbst die
Ursache
Promo
war.
hätten sie halten lassen können. Aber das wirkte einfach so, wie soll man sagen, so eine Aktion, dass du so ein Match machst, wo dann auch noch diejenige verliert, machst du nur, wenn es dir egal ist.
Ja,
Also so sehe ich
das.
das persönlich. Und das war einfach so wie, ja, als wenn die WWE, als wenn die Writing Team gerade den Zuschauern gezeigt hätte, hör mal, uns ist das sowas von scheißegal. Die hat ihr Match, das war festgelegt, soll die ihr Match kriegen, mir doch egal, wie es ausgeht, mir auch egal, was für Auswirkungen das hat. Sowas machst du nicht, wenn dir etwas wichtig ist oder wenn du jemanden aufbauen willst oder sonst was. Das machst du in dem Moment nicht.
Ja, es war ein bisschen, es hat sehr, sehr lieblos, nennen wir es mal, gewirkt. Vor allem, weil halt, also ich hätte, alles wäre besser gewesen, wieder Naomi rauszuholen. Nicht, dass jetzt Naomi ich grundsätzlich verteufle und ihr neuer Ring-Entrance ist wenigstens nicht anzuschauen, aber ich hätte halt irgendjemand schnell von NXT rangekarrt, den man vom Namen her vielleicht mal schon kennt und
Das wäre
nicht
doch
so
auch
super
scheiße gewesen, da
gespielt.
hättest du den verbrannt im
Ja,
Hauptroster.
aber dann
Ja.
hätte sie wenigstens die Alexa, ja, die kleine Nummer, denn der Alaya kriegt auf NXT auch dauernd auf die Fresse, dann kriegt sie halt mal kurz von.
Die hat doch jetzt eine, die hat jetzt ihre erste Story. Also, das kannst du halt
Ja.
auch nicht so sagen. Nein,
Nein,
aber
nein,
die
also.
hätten einfach einen lokalen Jobber einfach reinholen sollen, die dann da ihre Chance gekriegt hätte und dann hätte Alexa Bliss die wegkloppen dürfen.
Genau,
Ja, oder halt
Jobber oder
irgendeinen.
Promo, irgendwas, was zum Beispiel, diesen Moment, wenn du schon sowas hast, nutze ich, um Alexa Bliss stärker darzustellen. Ganz einfach.
Ja.
Und dann überlege ich, entweder sage ich dann, okay, du hast jetzt 2 Minuten Mic-Time, du sagst es von wegen, ja, du kannst ja sogar den Realbezug machen, ja, die ist jetzt im Krankenhaus, na, 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 und dann kann sie das in ihrem Charakter meinetwegen so drehen, von wegen so, ja, von wegen, glaubt ihr das so nicht, weil hat die nur Schiss, ist mir egal,
Hat sie
aber
ja am
du machst
Anfang
dann,
und dann kam, ne?
genau, und dann kam das, aber dann, das darf nicht passieren. So ein Match, das war für mich wie ein Offenbarungseid. Und das zieht sich ja auch mittlerweile wirklich durch. Mir geht das so auf den Sack, dass auch diese Random Matches bei den Weeklies sind, das ist einfach keine Storyline. Wie du halt sagst, bei NXT, jede Frau da hat irgendwann eine Storyline oder mehrere. Und die sind dann auch wirklich so, dass die halt auch ein bisschen Zeit kriegen, dass da halt, ja, dieses Vertrauen, ich weiß, ich erwähne das auch, aber so, das ist das Hauptproblem für mich, dieses Vertrauen, was bei NXT da ist und was Main Roster nicht da ist. Und ich weiß nicht warum. Und mir kann das dann auch kein WWE-PR-Mann oder Stephanie als Revolution verkaufen und in einer Scheiß-Dokumentation dann auch nur als Revolution verkaufen, wenn ich einfach nur als Zuschauer denke, was wollt ihr überhaupt? Ihr macht gerade langsam immer mehr denselben Scheiß, der vor der Revolution war.
Aber ist da nicht gerade dieser Kampf bei Hell in a Cell jetzt umso wichtiger, um dieses Vertrauen vielleicht zumindest mal zu präsentieren?
Genau, das ist eine Riesenchance. Das Ding kannst du jetzt als, wenn du das jetzt als Main Event machst, es ist von einer Sekunde auf die anderen, hebst du dadurch die Wichtigkeit, dann hast du wieder eine neue Chance. Dann musst du sie aber auch anschließend nutzen, indem man halt da eine Storyline machst, dass du halt am besten noch einen anderen Frauenfehde irgendwas machst. Aber dieses Match ist für mich eine sehr große Chance. Die werden, davon gehe ich aus, ein spektakuläres Match abliefern.
Das
Die
denke ich auch, ja.
Mädels werden sich wahrscheinlich vornehmen, wir wollen die Shows stehlen. Und das könnten sie sogar schaffen. Und
Ja, aber es könnte auch genauso schnell wieder passieren, dass Sascha sich dann wieder auf den Kopf schmeißt oder irgendeinen Scheiß, weil sie es völlig übertreiben. Die Gefahr habe ich den Eindruck, dass das bei dem Match permanent passiert. Die letzten Matches von denen waren einfach gefühlt immer wieder zwei, drei Momente drin, wo man sich denkt, oh Gottes Willen, was macht ihr da? Bringt euch nicht um. Ein bisschen weniger ist auch spektakulär genug, so ungefähr. Und
ja, aber
da
das
mache ich
überlasst
mir
ja
ein bisschen
denen.
Sorgen. Ja,
Weil
aber wenn das dann
da.
passiert, dann ist das Vertrauen halt auch wieder weg. Wenn die jetzt auf den Kopf fällt und dieses Match 3 Minuten früher dicht machen müssen, weil halt einfach irgendwas ist, dann sagt auch jeder, okay, das war's jetzt wieder.
Ja, aber dasselbe könntest du auch sagen bei, keine Ahnung, da debütiert halt jemand im Main Roster, wie wir zuletzt hatten, gewinnt den Haupttitel und verletzt sich dabei, namentlich Finn Balor. Da kannst du auch nicht sagen, ja, da
Ja, aber
verliert
der
man
muss das
natürlich.
Vertrauen nicht. Aber der hat halt eben nicht die Situation, weil er halt ein Mann ist. Sagen wir es
Ja,
einfach so
genau,
plump.
und das ist das
Aber
Problem für mich. Auch
deswegen
wenn
finde
ich
ich.
jetzt ein Portalleiter vom Männermagazin bin, da sehe ich ein Riesenproblem in dieser Denkweise, weil faktisch haben diese Mädels jetzt in ihrer Zeit, wo die da waren, bewiesen, dass sie wrestlerisch und am Mic, was ich sehr wichtig finde, sehr, sehr gut sind und auch so manchen Männer in die Tasche stecken können. Und in dem Moment brauche ich nicht mehr dieses, nach einem Jahr brauche ich nicht mehr dieses Vertrauen mir erarbeiten, sondern jetzt muss man die Gegenseite kommen. Weil die reißen sich. Und ich meine, das muss man jetzt mal betonen, diese Frauen, die reißen sich den Arsch auf. Auch wenn Sasha Banks sich verletzt, das macht die ja nicht, weil die jetzt so schlecht im Ring ist, sondern weil die halt so viel Bock haben. Auch Bayley. Du hast Leute im Roster, die richtig was machen wollen als Frauen, die was beweisen wollen, die auch gut sind. Und dann muss ich einfach irgendwann mal von der WWE-Seite aus umgekehrt dieses Vertrauen zurückgeben. Sonst kann es nicht funktionieren.
Wobei ich muss jetzt leider sagen, dass mich dieses Match, ich würde nicht sagen, die anderen Hell in a Cell Matches interessieren mich mehr, aber es ist halt jetzt zum fünften Mal, für mich gefühlt zum tausendsten Mal, die zwei gleichen gegeneinander. Es wird sicher wieder gut, aber irgendwo, ne, ich habe ja schon öfters gesagt, wenn dreimal hintereinander die gleichen Leute kämpfen, ich habe halt auch, dann fühle ich mich schon semi-gelangweilt. Es
Ja,
tut mir leid.
dann darfst du aber auch Rusev gegen Roman Reigns nicht interessant
Nö,
finden.
das finde ich auch nicht so super. Das hängt aber auch an den, weil halt, ja, diese
Oder
Paarung
AJ
mich
Styles gegen
von.
John Cena und Co.
Da ist, ja, dann, gut, das ist, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, weil wenn die Matches halt super gut sind, dann funktioniert es. Wenn sie nicht super gut sind, dann, ich finde halt, ich muss auch sagen, ich finde Charlotte als Charakter, wenn sie am Mikro nicht so super brillant, sie kann schon, aber es gibt Schlechteres, natürlich, aber auch viel Besseres. Ich weiß nicht. Wobei auch die Rolle des Main Events, ich finde die überstrapaziert, weil wenn ich gucke, was bei den Pay-Per-Views teilweise Main Event ist, und dann haben wir, das letzte Mal haben wir gesagt, das Main Event, gut, da war die Wahldebatte mit dabei, aber das tatsächliche Schlussmatch war scheiße, hätten sie da eine Miss hingestellt, wäre viel besser gewesen. Und jetzt dann auch, wo ist jetzt Brock? Ganz Survivor Series ist es doch, Brock
Ja.
gegen Goldberg. Ich meine, kein Mensch rechnet damit, dass das ein gutes Match wird. Doch,
Nein,
man tut doch
da
wirklich
geht's
nicht.
eindeutig um
Ja, aber
Spektakel.
ja,
Da geht's
da ist
wirklich um
nur dumm
Spektakel. Also, aber vorher hast
Spektakel,
du noch
aber.
Spektakel, du hast wahrscheinlich ein gutes Match, aber was sie halt nicht haben, ist halt eine vernünftige Story. Was du sagst, stimmt ja sogar. Diese Konstellation gab es schon zigmal, was aber auch zeigt, was das Problem ist, weil der restliche Roster, der ist eigentlich, bis auf Bayley, halt nicht gut genug. Du kannst halt nicht jetzt zum Beispiel sagen, okay, Alicia Fox ist es anschließend, die fädelt mit Charlotte. Das kannst du nicht machen. Und das ist halt auch das Problem der Revolution. Die haben jetzt halt ein paar gute rübergezogen. Insgesamt waren es halt drei. Jetzt sind es vier. Und das war es dann irgendwie, weil du hast noch die anderen. Wenn du das im Verhältnis siehst, du hast dann vier sehr gute Wrestlerinnen im Vergleich zu, wie viel sind das? Acht, neun andere, die halt so
Ja.
Ja, sind halt ganz okay, aber so kann es halt nicht funktionieren. Du brauchst
Es
auch dann
ist.
andere, die dann diese durchschnittlich oder schlechten Wrestlerinnen auch ersetzen, damit dieses Gleichgewicht, das muss rüberschwenken. Bei der Revolution habe ich gedacht, das ist der Anfang. Und jetzt werden die nach und nach die Anführungszeichen schlechten Wrestlerinnen ersetzen durch bessere, dass dieses Gleichgewicht rüberschwankt zu guten Wrestlerinnen. Dass du dann wirklich auch einen Pool hast, aus dem du halt verschiedene Konstellationen und Storylines machen kannst. Aber das ist nicht der Fall. Die
Du
haben
musst ja auch erstmal
grundlegend.
nachrekrutieren. Das macht WWE ja gerade. Also, nur mal um es so ein bisschen auszuholen. Also, WWE hat jetzt ja diese Woche ihre neue NXT-Klasse im Performance Center angekündigt, wo ja auf der einen Seite
Habe ich
jemand
gesehen, ja.
wie Big Damo zum Beispiel da mit dabei war, Tommy End, aber wo auch eben Crazy Mary Dobson zum Beispiel der Fall war. Und es gab jetzt auch diese Woche noch die Meldung, dass WWE Top Talent aus Japan verpflichten will, nämlich Io Shirai und Kaira Hojo von Stardom, die wohl in die gleiche Kategorie fallen sollen wie eine Asuka und eventuell sogar noch besser sein sollen. Ich habe von denen noch nichts gesehen, aber das ist das, was ich so auf den Boards lese. Also, du
Ja, aber das
kannst.
machen sie. Aber jetzt überleg mal nur, wie lange die Revolution, der Start der Revolution her ist.
Ja, natürlich, aber du
Und
kannst
wie
halt auch
viel
nicht.
seitdem passiert ist. Ich erwarte nicht, dass es sofort 20 Super Wrestlerinnen kommen. Das ist richtig, aber ich verstehe halt nicht, warum die schlechten Wrestlerinnen immer noch so viel TV-Zeit kriegen, gerade im Vergleich zu den Anführungszeichen guten.
Ja, du kannst aber nicht, du kannst nicht zwei Divisions auf vier Leuten aufbauen.
Nein, das natürlich nicht, aber du kannst halt dann zumindest denjenigen, die halt da sind, mehr Zeit geben. Und du hast ja auch noch bei den anderen, wenn man halt realistisch sieht, okay, Page ist auch halt gut.
Ja,
Ich finde halt
Page
auch,
ist, glaube ich,
dass
Vergangenheit, da können wir das
höchstwahrscheinlich
also.
ja. Aber Natalia hat ja auch was drauf, auch wenn die halt älter ist. Selbst Naomi finde ich, dass man daraus auch was machen könnte oder zumindest mal ab und an eine Fehde haben könnte. Aber welche Fehden hatten wir denn jetzt wirklich? Und wenn halt so jemand eingreift wie Naomi, dann ist das dieses, ja, komm kurz. Macht einen Move und dann dieses Gekreische und Co. Das sind ja auch keine Wrestlerinnen mit einem Profil.
Aber
Du kannst mir jetzt.
ich finde, es sind gar nicht so viele. Ich gucke hier jetzt gerade auch mal wieder. Also wenn ich jetzt, ich meine, dass die ganze Frauendivision per se ein Problem hat, das sind wir ja einig. Aber wenn ich gucke bei Raw, die Alicia Fox hat seit dem Split gefühlt, war sie es zweimal auftaucht, hat auf die Fresse bekommen, das war's. Und mehr hat man die nicht gesehen. Und bei SmackDown, Naomi hat auch mehr oder weniger, sie ist zwar im Verhältnis öfters da, aber auch wesentlich weniger Auftritt wie alle hochgezogenen NXT-Frauen. Und gut, ich meine, dass die Nikki natürlich mehr hat, das ist die große, das ist die eine, aber die ist halt namenswert. Aber sonst sind schon tatsächlich
Okay,
die.
dann anders formuliert.
Aber es funktioniert halt, es ist halt wenig los. Ich meine, und dass man selbst mit verbrauchten Leuten, in Anführungszeichen, ich sage extra in Anführungszeichen, was zieht denn, schau dir Heath Slater und Rhino an. Heath Slater war der Loser seit 10, der Clown-Loser seit zig Jahren und Rhino ist ein Relikt aus der Altzeit und jetzt sind es die großen Nummern, weil halt hier jemand eine Idee hatte, die funktioniert. Und die fehlt bei den Frauen.
Ja, aber genau das meine ich halt. Aber da hast du halt noch Leute wie Alexa Bliss oder halt Carmella, die meiner Meinung nach schon was sein könnten, aber wo keiner irgendwie mal auf die Idee kommt, einen richtigen Charakter richtig zu schärfen, sondern Alexa Bliss war halt erstmal Beiwerk, na na na. Carmella hat gar kein richtiges Gimmick bekommen
Die
und
arbeitet auch gerade dran, habe ich das Gefühl. Da sind sie so on the fly, weißt du? Das ist so ein
genau,
bisschen.
sie arbeiten dran, aber das ist halt trotzdem, finde ich halt, dass es halt nicht so fokussiert ist
Nein.
und Dana Brooke halt, ja, irgendwie auch für mich, die sind halt, wenn es ein Dana Brooke rauskommt, ist das für mich. Ja, für wen steht sie oder was ist das jetzt für ein Charakter? Das ist nicht so, dass ich jetzt denke, okay, das hat jetzt irgendwie einen großen
Ja,
Impact oder
Dana
eine große
Brooke hat halt.
Wichtigkeit.
Dana Brooke hat die Arschkarte in der Hinsicht, entwicklungstechnisch die Arschkarte gezogen durch die Verletzung von Emma, meiner Meinung nach. Das ist halt Pech gewesen. Dann haben sie es halt umgepolt zum Stooge von der Charlotte. Ob das so gut war, offensichtlich nicht. Und bei, wer war die andere gerade? Alexa Bliss? Nee, also Carmella, da bleibe ich dabei. Die hätten sie mit Enzo und Cass zusammenlassen sollen und sie dann erstmal etablieren und dann einen Spin-off und dann hätte sie vielleicht mehr gebraucht, wie sie jetzt in einen anderen Roster zu stecken. Aber gut, ist halt passiert.
Findet ihr eigentlich, dass der Roster-Split für die Frauen Vor- oder Nachteil war? Also ich finde,
Nachteil,
ja, das
natürlich.
wäre halt für mich eine Division gewesen, wo ich
Nachteil,
gesagt hätte,
ja.
komplett übergreifend über beide Sendungen verteilt.
Ja, aber das haben wir ja auch schon bei den Cruiserweights so ähnlich. Also dafür war die Talentdichte ist einfach zu gering, als dass man das über zwei Rosters hätte splitten können. Ich hätte total gut damit leben können, hätte man gedacht, bei Raw machen wir Cruiserweights und bei SmackDown machen wir Ladies Exclusive. Hätte ich super gefunden, weil da hättest du dann wirklich einen Roster gehabt, wo du genau das hättest machen können, was du eben gerade angedeutet hast, David, nämlich wo du einfach sagen kannst, so, wir sortieren jetzt so langsam peu à peu die Alten aus oder benutzt sie halt eben als Enhancement Talents, wie es ja so schön heißt, sprich zum Aufbauen von neuen Talenten, die auch gerne mal sich dann hinlegen dürfen und auch gerne mal jobben dürfen. Aber so ist es dann eben so, dass wir auf beiden Seiten zwischen 6 und 8 Damen haben. Und naja, dann wird es halt eben teilweise auch ein bisschen schwierig, da zum einen eine Vielfalt in die Matches reinzukriegen. Und aktuell ist ja gerade bei Raw eben, wie gesagt, ja, eine Baustelle, wo sie bei den Herren noch nicht mal wissen, wie sie damit zurande kommen. Und ich habe auch da das Gefühl, dass sie auch nicht wissen, wie man da die Damen irgendwie richtig in den Fokus setzen sollte. Außer die ganz großen Namen, die halt eben schon etabliert sind. Und das sind nun mal Sasha Banks und Charlotte. Und bei Bayley, da weiß man auch nicht genau, wo sie hinwollen. Also ich bin der Meinung, das hätte man beim Form-Roster-Split sich besser überlegen sollen. Aber das ist halt so typisch bei WWE, weißt du? Da hat man halt eine geile Idee. Komm, wir machen einen Roster-Split, yay! Und dann macht man den und denkt man so, verdammt, und jetzt? Jetzt haben wir den Roster-Split und jetzt haben wir nichts damit anzufangen. Ja. Und das haben wir ja schon bei einigen Geschichten jetzt gemerkt.
Ich frage mich ja auch, wenn ich hier so, also Mickie James, nachdem die ja vorhin genannt wurde, die ja auch dafür steht, als eine von früher zwar, die aber auch was kann, ja offensichtlich, oder konnte zumindest, ob man die dann vielleicht nach dem, ob die denn eine Rolle spielen sollte, nachdem, gut, die wird das gegen Asuka natürlich verlieren, das ist ja auch klar, ob die dann so quasi eine alte Veteranin zum Anschieben der ganzen Geschichte, mal so wie halt, ich sag mal, wie ein Spirit Squad, wo man ja auch nie gedacht hätte, nach dem einen, dass das irgendwie, und der funktioniert ja jetzt plötzlich irgendwie auch wieder. Gut, die haben natürlich eine Verbindung zu Dolph, aber trotzdem, also es wäre vielleicht auch mal...
Ich hätte es da bekannt, also ich fände es gut, also deine Idee, ich fände es gut, das wäre zum Beispiel jemand, der auch am Mix stark ist und sie könnte halt auch den anderen was beibringen und halt, wie Olaf sagt, halt, sie hätte kein Problem, sich hinzulegen. Ja, und dann kann sie halt auch andere overbringen, aber dazu musste man halt auch Bock drauf haben.
Ja, wobei auch, ich habe ja mal irgendwo das Gerücht gelesen, ich mag es nicht so recht glauben, dass das ja eigentlich für Trish Stratus gedacht war, die ganze Idee. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist zu wichtig und zu groß für so eine Rolle, finde ich. Die wäre als Schlachtopfer für Neuzugänge, würde ich mich sehr drüber wundern.
Ja, aber okay. Das wäre halt geil, Trish Stratus zum Beispiel vor WrestleMania irgendwie beim Rumble zurückkehren zu lassen oder sonst irgendwas. Weißt du, du machst beim Rumble nochmal, ich weiß es nicht, von mir aus Charlotte gegen Bayley und dann gewinnt Charlotte und sagt, hier, ich habe jetzt alle besiegt und dann ertönt die Musik von Trish Stratus und sagt, hier, WrestleMania, wir beide. Fände ich geil. Also ich glaube, Trish Stratus ist halt zu groß für NXT, aber für das WWE-Main-Roster, um so einen großen Main-Event aufzubauen, das fände ich halt eben schon cool.
Apropos Main-Event, findet ihr denn eigentlich, dass Revolution immer noch anhält oder ob die gescheitert ist oder wie seht ihr das jetzt? Also wie wäre jetzt euer Gefühl, wie ihr die Revolution bezeichnen würdet?
Ich finde, dass das Ganze ein aufgesetzter Name war, der für mich nie die große Bedeutung hatte. Ich war natürlich weil eigentlich auch der Moment wird ja quasi festgemacht, hier der neue Titel, aber eigentlich war ja davor schon das Ganze. Ja. Bloß der Titel wurde halt geändert und jetzt ist es halt offiziell eine Revolution. Deswegen war das für mich eh nie so der große Knackpunkt-Moment. Es war halt da und es ist immer nur da und ich zu sagen, sie ist vorbei, passt dann genauso wenig wie sie hat jetzt richtig begonnen für mich. Da wo ich sie als begonnen empfinden soll, empfinde ich es nicht, also, wenn das jetzt nicht zu verquer war.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Nee, aber das Ding ist, ich finde, dass der Begriff Revolution halt zu stark ist eigentlich. Also weil eine Revolution, da erwartet man einen Paukenschlag und es hat so leise Paukenschläge
gegeben. Den hat es anfangs gegeben.
Genau, den hat es anfangs gegeben, aber dann hat er nicht mal nachgehallt. Also, sondern ich würde es halt eher so als schleichende Revolution bezeichnen. Da passiert eindeutig was, so peu à peu, aber es ist halt eben sehr, sehr langsam. Und auch so eine Revolution, die dann auch mal so 2 Schritte vor und 3 Schritte zurück macht, weißt du? Also richtig ideal ist es halt eben nicht und noch immer nicht. Und deswegen finde ich den Begriff Revolution einfach zu stark.
Also ich finde, der eigentliche, wenn man so wollte, der Startpunkt war ja der Call-Up für 3 von den 4 Horsewomen.
Genau.
Und das war eigentlich der Startpunkt. Und der ist ja gleich mal ordentlich versammelt worden und dann haben sie es ganz gut recovered auf WrestleMania hin und seitdem wackelt es halt so hin und her, sage ich jetzt mal.
Aber was ich halt nur nicht verstehe, wenn du schon so ein starkes Wort benutzt, dann musst du auch abliefern. Dann musst du zumindest engagiert in diese Richtung gehen. Ich meine, habt ihr das Gefühl, dass die WWE engagiert ist, was die Frauen angeht gerade? Also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Nachwuchs NXT, sondern im Main-Roster, dass die wirklich da was reißen wollen, dass die pushen wollen. Habt ihr das Gefühl? Jetzt mal ernsthaft.
Ich habe das Gefühl bei so ziemlich gar nichts im Augenblick, glaube ich. Ich
meine, ja, wir reden jetzt gerade über die Frauen.
Also
Ja,
ich finde,
aber.
das Problem ist da halt, dass man sich bei WWE immer wieder halt so auf diese einen Momente oder auf diese wenigen Momente halt eben konzentriert, weißt du? WrestleMania, bam, geiler Kampf, bester Kampf des Abends, die Damen im Fokus, super gut.
Und
Und dann,
Crowd Reaction.
genau, ohne Crowd Reaction, dann kommt wieder eine ganze Zeit lang gar nichts. Dann sagt man, so komm, jetzt bekommt Sasha Banks ihren Feel-Good-Moment bei Raw. Super guter Moment. Dann ist wieder Ruhe. Und jetzt sagt man, oh ja, übrigens, ach ja, jetzt Sasha Banks gegen Charlotte. Aber das Problem ist eben, dass man keine Linie hat, sondern eben immer nur sagt so, jetzt hier und da, wie so Nadelstiche, weißt du? Also da ist einfach keine Kontinuität drin, sondern man arbeitet eben auf, naja, man arbeitet sehr unterschwellig auf die einzelnen großen Momente hin, anstatt da eine Linie drin zu haben. Das ist so
Meint ihr denn,
das.
dass Vince ein Problem ist? Weil mir kommt es halt ein bisschen komisch vor, wenn ich halt NXT denke, wo Vince halt nicht, sich wirklich nicht einmischt, was bekannt ist. Und da wird halt schon der Fokus stärker drauf gelegt, aber bei Main Show halt gar nicht, wo halt Vince schon das Sagen hat. Meint ihr, dass er da halt wirklich insgesamt dafür verantwortlich ist, auch mit?
Ich glaube generell, dass es hinter den Kulissen einige, naja, sagen wir mal, einige alte Menschen gibt, die das noch nicht so sehen und das Talent noch
Ist.
nicht so sehen, wie man es tatsächlich eigentlich sehen sollte. Also, dass Frauen heutzutage wresteln können, die können Charakter haben, die können alles sein, was sie wollen. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern einfach nur darum, weil sie halt tolle Wrestlerinnen sein können, tolle Charaktere
Man
sein können.
liest ja immer wieder, ich stolper ja immer wieder über den Namen, der mir einfach, der Kevin Dunn.
Ja, hör
Ja,
auf.
der, den, der mir so als casualiger Wrestling-Mensch nur als Name über den Weg stolpert, den kennt man ja als Gesicht nicht. Aber der wird ja auch immer gerne als zweite große Hemmschwelle hingesetzt. Und dass der
Oh,
quasi
habt ihr das gelesen? Aktuell die
mit dem
Meldung?
Akzent von Becky Lynch.
Ey, unglaublich. Aber ich glaube es sogar, weil Kevin Dunn soll ja wirklich so sein. Für die Hörer als Hintergrund, es heißt halt, dass Becky Lynch keinen Push kriegen soll, weil Kevin Dunn, der halt ein hohes Tier ist, in der WWE ihren Akzent scheiße findet, weil der halt kein amerikanischer, sondern irischer Akzent
Und
ist.
er soll wohl auch schon dafür verantwortlich gewesen sein, dass Wade Barrett seinerzeit aufgrund seines Akzents halt eben keinen Push bekommen hat. Insofern.
Aber Finn Baylor hat doch auch einen irischen Akzent. Nicht so stark wie Becky, aber der spricht doch auch kein amerikanisches
Aber
Englisch. Ja,
Finn
aber ich glaube,
Bella hat dann auch ein geiles Gimmick dahinter, weißt
richtig, also
du?
er hat ja schon vom Standing her, er verkauft. Da kann Kevin dann gegen sagen, was er will. Er wird verkaufen an Merchandise, er hat den Impact. Aber bei den Frauen, die haben halt noch nicht dieses Standing. Und ich glaube halt schon, dass Kevin dann jemand ist, der halt, das hat man ja schon öfters gehört, auch in der Vergangenheit, der halt bei Western, die halt nicht diesen großen Stand haben bei Vince oder sonst wen und nicht die Zahlen verkaufen, dass er da sich stark einmischt und auch Karrieren mal richtig runterdrücken kann.
Also müssen wir jetzt alle Becky Lynch Merchandise kaufen.
Wobei ich jetzt bei Becky Lynch auch ein bisschen mit ihrem, wie soll ich sagen, es klingt furchtbar, ist natürlich oberflächlich, mit ihrem Äußeren ein bisschen ein Problem habt. Ich finde, dass sie mit, doch,
Was?
ich finde, doch, also, lass mich ausführen, bitte.
Der,
Die
der, der, Moment, Moment.
orangen Haare sind natürlich furchtbar Stereotyp, aber gut, die soll sie halt haben. Ich finde, dass ihre Outfits teilweise ausschauen wie, also das Letzte, was sie hatte, so, als ob da ein Sack an ihr hängt.
Ich
Und
brauchst du dir keine Sorgen
ihr völlig
aufrichten.
überzogenes Steampunk-Outfit, wo dann ich bei ein paar Matchen immer den Eindruck hatte, die kann jetzt nicht ganz, wie sie will, weil ihre blöden Fußschürzen runterrutschen und sie dauernd nachziehen muss. Ich finde das furchtbar. Und ich finde, ich habe sie früher, ich habe sie nicht so sehr gesehen, zugeben, wenn ich so Ausnahmen NXT-Zeiten, wo sie nur ein bisschen konventionelleres Ringgear hatte, ich finde das einfach besser.
Also ich muss
Also,
aber dann wieder ganz kurz auf den Punkt Entrance kommen. Becky
die hat einen
Lynch,
geilen Entrance.
genau, das wollte ich
Richtig
gerade
geil.
sagen.
Ich sage den Entrance, ich
Becky
sag die
Lynch hat einen
Outfits, ich
Entrance,
sag.
wo ich Gänsehaut habe, wenn die jedes Mal, wenn die reinkommt, weil ich die Musik so geil finde und auch die Art, wie sie sich präsentiert. Und da gehört auch das Outfit zu. Dass das vielleicht hin und wieder jetzt nicht so 100% praktikabel ist, wissen wir spätestens seit WrestleMania. Aber nichtsdestotrotz ist es eben so, dass ich finde, dass Becky Lynch vom Look her absolut auch marketingtechnisch super gut zu verkaufen ist. Genauso wie auch eine Bailey oder sonst irgendwas. Na, da ist
Becky
dann.
Lynch ist super, die hat vor allen Dingen, die spricht ja auch noch andere Zielgruppen an, die ist ja auch noch ein anderer Typ. Ich habe zum Beispiel im Freundeskreis mehrere, die auf Steampunk stehen. Da habe ich Fotos gezeigt, die sind dahingeschmolzen. Die haben nur gesagt, oh mein Gott, ist das
Ja, das
toll.
glaube
Also
ich natürlich. Wenn du auf
da muss man
Steampunk
sich
stehst,
keine
ist
Sorgen
das.
machen. Also die ist halt, was ich bei ihr gut finde, sie kommt raus und das ist für mich, ich schaue sie an, das ist eine Wrestlerin, das ist ein Star.
Genau.
Die nehme ich ernst. Genau wie Sasha Banks mit ihren Entrance, auch super Entrance. Wenn ich die anschaue, Ja, das ist ein ganz anderer Typ, aber das ist für mich auch Wrestlerin. Es gibt halt manche Frauen, die kommen halt raus, wo du direkt denkst, das sind Wrestlerinnen. Es gibt manche, die kommen halt raus, wo du denkst, ja, das ist das eine, die hüpft, die macht das jetzt, weil die das mal ganz nett findet.
Ja, das lässt sich aber auch relativ eindeutig festlegen, bei wem man es denkt und bei wem nicht. Weil Becky Lynch und Sasha Banks, die haben keine Silikonfigur offensichtlich. Deswegen wirken sie automatisch athletischer. Und das, ja, fühlt
Eben,
sich
also
dann gleich.
Silikontitten hin oder her, das ist doch wurscht. Also,
Ja, aber wenn du
Unterschied,
eine
da kann auch
Dana Brooke
Frauen.
rauskommt, die halt ausschaut wie ein bisschen wie eine Puppe, dann denkst du halt automatisch gleich, mal
Ja, aber
gucken.
Moment, guck mal Trish Stratus an. Also, die hat gemachte Brüste, die hat gemachtes Gesicht. Aber
Hatte.
trotzdem guckst du die an. Das ist für mich immer noch ein Star, wenn die rauskamen. Genau
Aber
wie
die hat eine lange
Lita hatte
Entwicklung
damals.
genommen.
Ja, aber ist ja egal. Aber Lita hatte zum Beispiel auch damals, dass das String raushing. Trotzdem, auch wenn die geil aussah, in Anführungszeichen, habe ich die immer als Wrestlerin angesehen. Das war jemand, der hatte was. Und
Ja,
ich
weil
finde
sie sie
halt schon, dass
natürlich in
wir.
ein Grunge-Outfit eingesteckt haben, was ja automatisch dann darauf hinausläuft, dass sie eben ihre körperlichen Vorzüge nicht so betont kriegt, wie wenn sie in so einem Schlapper-Jeans rauskommt, dann wirkt es gleich sportlicher.
Nein,
Es ist
das
schon
schon, aber ich meine,
oberflächlich, aber.
dieser sexuelle Aspekt, der macht für mich einen Charakter nicht besser oder schlechter. Das ist für mich relativ egal, ob das eine super hübsch ist oder nicht, sondern es geht in dem Moment, so blöd es klingen mag, auch um die Ausstrahlung, um das Auftreten. Bei Becky Lynch zum Beispiel wäre null mein Typ, aber als ich das erste Mal sah, als sie rauskam, habe ich nur gedacht, ja, die ist cool. Das ist ein Charakter, irgendwie hat die was. Und ich finde, dieses
Also Becky
irgendwie
Lynch in
hat die
ihrem.
was, das haben halt wenige.
Aber in welcher Iteration? In ihrer jetzt, ich habe orange Haare und bin sehr jiddisch oder mehr am Anfang schon, wo sie nur braune Haare hatte und ihr rot-weißes Spandex-Outfit, was halt einfach relativ normales Wrestling-Outfit
Das
war,
war
so.
ultra langweilig. Du musst was haben, was
Ja,
hervorsticht.
genau.
Die Leute sollen sich an
Ich
was
meine,
erinnern.
mit
Das
den
gehört, die
orangen
Show gehört
Haaren.
dazu.
Genau, und ich finde halt, manche von den Western, die haben halt eine gute Show. Genau wie Charlotte. Finde ich optisch null mein Typ, total schrecklich eigentlich. Aber ich finde ihren Entrance halt auch mit Ric Flair, die Verbindung, okay. Aber ich finde, das passt aber auch zu ihr. Sie ist halt groß gebaut. Sie verkörpert ein bisschen dieses von oben herab und so weiter. Das macht die alles gut. Also es gibt. Genau wie bei Bailey. Bailey ist halt so die nette Knuffige, weißt du? Optisch
Ja,
und total egal, aber die haben alle Charakter. Und dann gibt es halt einfach im Roster einfach viel zu viele, die null Charakter haben. Ich kann dir immer noch nicht sagen, wofür Nikki Bella steht, oder die ist für mich null Star Power.
ist auch. Aber ich würde jetzt mal,
ja.
ja, das ist, also die
Schön.
kriegt halt genug Feedback oder beziehungsweise Unterstützung vom WWE-Office, weil sie halt, ich weiß nicht genau warum, vielleicht hängt da. Ne, die Liebeleien mit den Topstars irgendwie hinken da
Ich habe
vielleicht
aber
hinten dran.
just gestern ein Interview über Zitate raus, wo sie meint, dass sie eigentlich, also es klingt ein bisschen doof, aber sie hat irgendwo schon recht. Was auch immer sie macht, es wird automatisch, es ist nur, weil sie die von Cena ist.
Nein,
Also sie kann
nein,
tun,
nein,
was
nein,
sie
nein,
will.
nein, 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 nein.
Nein, das liegt einfach nur daran, dass sie scheiße im Ring ist.
Genau,
Ja,
also.
aber dass sie halt trotzdem erfolgreich ist, liegt dann nur daran, dass sie eben die Soap macht und Cena und alles und pff,
Ich glaube
mein.
halt, dass sie gut zu vermarkten ist. Also
Genau,
so
also
ganz blöd
vermarkten kannst du die
formuliert.
super. Aussehen ist bei ihr auch gut. Also bei ihr ist es halt
Ja,
alles,
jetzt schon.
nur nicht das Wrestlerische. Das ist eben das Problem. Das ist auch der Unterschied, in Anführungszeichen, zur Revolution, meiner Meinung nach. Das waren Frauen, die wurden ja auch gecastet. Die Brie Bellas, die Bella Twins, die wurden gecastet wegen der Optik. Nur deswegen. Und das merkst du auch im Ring. Jemand wie Becky Lynch oder Bayley oder auch damals AJ Lee. Denkt einfach an das Bild, ihr habt das bestimmt auch gesehen im Trailer damals vom Match, wo man sieht, dass die 11- oder 12-jährige AJ Lee am Heulen ist, weil die ein Autogramm kriegt von Lita.
Ja.
Das war eine Wrestlerin, weißt du, die war klein, zierlich und so weiter. Körperlich total eigentlich niedriger als Nikki Bella und Co., aber die hatte für mich schon beim ersten Mal, als sie rauskam, einen Charakter. Da hattest du einfach, ja, da merkst du, das ist eine Wrestlerin, die wollte Wrestlerin werden und die hast du auch nach einem wrestlerischen zuerst beurteilt.
Ja.
Und bei Nikki Bella ist, sie hatte Erfolg, aber nicht wegen dem Wrestlerischen. Und das ist das Problem der Revolution, dass so eine Person, die wegen allem, aber nicht wegen dem Wrestlerischen berühmt, erfolgreich ist, quasi immer noch irgendwo an der Spitze steht.
Das sehe ich auch so.
Ja.
Aber ist das mal gerade, bevor wir hier mal wieder den Podcast komplett sprengen in seiner Länge, wie lange wird es noch dauern, bis die Damen wirklich eine WrestleMania Headline? Wie viele Jahre? Ich will jetzt mal eine Zahl hören hier. Also wirklich Headline und dann im Main Event. Also nicht
Meinst
Roman
du jetzt
Reigns.
gewünscht oder realistisch?
Sowohl als auch. Dann will ich gerne zwei Zahlen.
Boah, da stellst Fragen, hey. Ich kann es mir auf die Schnelle nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay, David?
ich meine das todernst. Ich könnte es mir in 2 Jahren vorstellen. Ich könnte es mir auch von der Buyweight vorstellen, wenn man alles richtig macht bei der WWE. Weil ich finde halt schon gerade Bayley und Co., die haben alle so starke Crowd-Reactions. Die Leute haben Bock drauf. Die Mädels können es. Man muss es richtig machen. Die könnten es in 2 Jahren machen. Realistisch denke ich in 10.
Ich mache jetzt mal was ein bisschen Fantasy-Booking. Was würdet ihr denn von Ronda Rousey als Mike Tyson-Ersatz in einem Main Event halten? Quasi wie
Ja, das ist ein
damals
Gimmick.
als
Dann hast du ein
Special
Gimmick, Main
Referee.
Event.
Ja, nee, aber als Unterstützung noch dabei. Du hast keine Ahnung.
Als Special Guest Referee zum
Genau,
Beispiel.
als Special Enforcer irgendwie. Sagst hier Bayley gegen Charlotte und mit Ronda Rousey als Special Guest Referee.
Super,
Ich würde,
super.
ja, also das hätte, ich glaube, das ist zu spät, aber da ist die Ronda dran schuld. Also wäre das passiert, wenn sie noch nicht auf die Fresse bekommen hat, dann hätte es auf jeden Fall, dann wäre alles andere egal gewesen, in Anführungszeichen. Jetzt, wenn sie ihr Comeback versemmelt, dann hat sie es endgültig und sonst vielleicht. Also ich
Wobei ja
glaube,
Mike
dass
Tyson
die,
auch schon lange über seinen Zenit war, als
ja,
er
aber
bei WWE
Mike
gewesen ist.
Tyson hat halt eine Ausstrahlung, die. Ich meine, ich finde, Mike Tyson ist halt irre, in Anführungszeichen. Also ich glaube zum Beispiel, dass nächstes Jahr bei WrestleMania, wenn es dumm läuft, haben wir einen Check gegen Big Show als Main
Das
Event.
ist
Ich
nicht,
meine, das.
das glaube ich nicht, dass es Main Event sein wird, aber
Ja, ich sage ja, wenn es dumm läuft. Oder
glaube ich
halt
nicht.
vielleicht, oder der Undertaker sagt, okay, jetzt ist es wirklich das letzte Mal diesmal, dann kriegt er halt das Main Event. Das kann auch passieren, aber keine Ahnung, ganz ehrlich. Also, nee, ja, so ein Gimmick-Main Event, das halte ich immer für denkbar, aber da.
Aber da ist zum Beispiel, finde ich wichtig, also die Idee mit Wanda finde ich super. Die würde ich auch sofort kaufen, wenn die sagen würde, okay, ich hätte Bock drauf. Dann eine große Storyline machen bei den Frauen, die auch ernsthaft ist. Was man halt niemals wieder machen darf, ist halt sowas wie ja, irgendwelche Z-Promis, die dann ihren Flickflack machen, reinnehmen. Das darf man halt nicht, weil das würde halt zum Beispiel wieder ja, dafür, wofür die neuen Wrestlerinnen stehen, kaputt machen. Weil dann würde es halt nur noch um Fame gehen. Und Ronda ist zum Beispiel, das ist eine Kämpferin, die kennt man. Egal, ob die jetzt halt immer noch on the top ist oder nicht mehr, aber das ist jemand, der halt authentisch ist, weil es halt ein Kämpfer ist. Wie bei Mike Tyson. Mike Tyson hat funktioniert, weil es ein Fighter war.
Genau, ich wollte gerade sagen, es muss halt jemand sein, der legit ist und nicht der irgendwo auf irgendwelchen Magazine-Covers ist. Also.
Also ich könnte mir jetzt, um es jetzt mal so ganz Fantasie, nachdem ja Stephen Amell, der hat ja, meine ich, für seinen limitierten Auftritt eine recht gute Figur gemacht, weil der Mann ist ja auch athletisch ein Tier.
Der Kampf war auch okay, ja.
Der kann auch was. Die Katie Lloyds, also wenn jemand zufällig Arrow und Co. gesehen haben sollte, wahrscheinlich nicht, okay.
Nein.
Die spielt da die White Canary jetzt gerade aktuell in Legends of Tomorrow. Die Frau kann, die ist relativ klein, aber die ist halt Parkour, stunttechnisch, athletisch auch voll drauf. Die könnte ich mir in einer Gastrolle gut vorstellen. Ja, die ist natürlich nicht wichtig genug, dass sie für wirklich irgendjemand großartig ein Zugpunkt wäre. Die könnte vielleicht in der Midcard eine Rolle spielen,
Ja, aber
wie
ich
in
glaube, das
Amell,
Problem dabei ist,
aber
es
die wäre
ist zum Ble
legitim glaubwürdig, wollte ich damit
Nee,
sagen.
eben nicht, weil das Problem ist, das ist genau wie beim Aerostar.
Das ist ein Schauspieler.
Genau, für die Fans
Ja.
ist es ein Schauspieler. Du nimmst ihn nicht ernst. Bei Wanda ist es was anderes. Es ist halt, wenn die im Ring steht, weißt du, da gehört sie hin. Sie gehört in einen Ring. Ob in Käfig, Ring, ist egal, aber das ist eine Kämpferin. Deswegen würde das
Ja,
auch sehr gut passen.
aber du glaubst, also ich sag mal so, wenigstens der athletische Aspekt wäre glaubwürdig. So wie Karl Malone, ich habe damals Karl Malone gegen Rodman oder was, glaube ich. Malone und
Ja,
Dings.
jetzt bin ich gespannt, weil jetzt wird es gerade sehr absurd. Ja,
Malone hatte, aber
jetzt habe
Malone
ich gleich
hatte
auch Gegen.
zumindest eine Statur und eine Athletik, die glaubwürdig war.
Aber es ist ein Basketballer gewesen, das ist das
Ja,
Problem.
aber der hat einen Körper, der hat, wenn du den mal oben ohne gesehen hast, dann hast du gedacht, meine Herren, der hat einen Oberkörper. Boah,
Ja,
der
aber
haut
das heißt
dem,
ja
wenn der ihm
nichts.
auf die Fresse hauen will, dann kann er das auch. Aber
Du
es
kannst
wirkt
auch ein
wenigstens
schlechtes
einigermaßen
Statham nehmen
glaubwürdig.
oder sonst was, aber darum geht es dann. Oder
Statham wäre cool, glaube ich.
ja, aber es würde halt, was halt die Idee von Olaf ist, ich interpretiere es halt so,
Ja, MMO
damals bei,
Crossover-Gedanke, da
ja,
passt
bei
natürlich
Mike
eher.
Tyson war es halt auch, es war halt ein Kämpfer und dadurch hat es auch wieder einen gewissen realistischen Touch und ich finde zum Beispiel auch, dass Wanda als Special Guest Referee kann sogar ein Turn sein, ist mir egal, ob die Mike Tyson kopieren, aber dann in einer Fehde, die halt wirklich auch intensiv sein muss, die muss so wie Stone Cold und Vince und HBK damals, das muss Intensität haben und ich finde halt, das könnten die Frauen heutzutage auch gut rüberbringen. Also ich kann mir halt mehrere vorstellen, wo ich denke, die können eine Storyline hinlegen, wo dann anschließend bei WrestleMania alles dunkel, kommt der Trailer und anschließend alle nur am Sabbern sind. Oh Gott, ich möchte sehen, wie die sich in die Fresse hauen.
Ja, das denke ich halt auch. Aber ich würde da mal sagen, machen wir hier gerade mal ganz kurz, vielleicht wer bis hierhin durchgehalten hat, bei über 1 Stunde 30. Was wäre denn euer Wunsch-Main-Event für ein WWE-WrestleMania-Event? ja, für eine WWE WrestleMania. Also das ist ja mal die Frage. Was könntet ihr euch da vorstellen? Schickt uns das vielleicht entweder an fragen@headlock.de oder postet das vielleicht einfach unter den Facebook-Thread, den wir ja dann hier aufmachen. Schreibt uns das einfach, was euch da interessieren würde. Und ich glaube, da können wir dann heute, außer Columbo, David Kloss hat noch eine Frage.
Ich habe noch eine Frage.
Es war so klar, deswegen habe ich gedacht, komm, hau rein.
Was sagt eigentlich Columbo immer? Moment. Ich weiß nicht, sagt er nicht mal, Moment mal.
Ja, ich hab da noch eine Frage oder sowas.
Ich hab da noch eine Frage. Und zwar, glaubt ihr, dass Asuka demnächst im Main Roster auftauchen wird? Weil ich finde, die Frau ist unglaublich, auch wenn die halt nicht wirklich viel reden kann. Aber was sie macht, ist richtig stark.
Ich glaube, gefühlt passt die einfach besser zu NXT, ist mein Eindruck. Alleine auch eben über diesen, ja, dummerweise halt auch über den Präsentationsaspekt mit, ich muss mich jetzt präsentieren und den Leuten 10 Minuten am Stück was erzählen können. Das klappt halt nicht. Oder soll nicht klappen. Ich tät mir schwer, glaube ich. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen.
Also ich würde Asuka nächstes Jahr nach WrestleMania rüberholen. Ich würde jetzt erstmal abwarten und versuchen, das nächste halbe Jahr bis WrestleMania 33 mit den Damen irgendwie zu bestreiten, die jetzt da sind und die vernünftig aufzubauen und dann eben bei WrestleMania die entsprechenden Matches anzuheizen und danach, dann brauchst du neue Number One Contender, weil...
Ja, aber in welchem Roster eigentlich? Das ist auch die Frage. Eigentlich kann man Asuka bloß zu Raw stecken, aber dann wird es halt sehr Chefs mit.
Ah, es gibt ein Title-Match, dann wird der Titel vereinigt, dann haben wir da kein Problem
mehr. Ich kann mir auch vorstellen, dass man nächstes Jahr wieder eine Lottery macht oder sonst irgendwas, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen und vielleicht kann man sie da dann auch irgendwie dazu würfeln. Ich würde gerne so Kämpfe wie Asuka gegen Sasha Banks oder gegen Charlotte sehen. Hallo, das sind frische Matchpaarungen, wo, glaube ich, jeder Wrestling-Fan einfach ins Sabbern kommt, weil das so gut werden könnte.
Ich werde super an One-In bei WrestleMania, unerwartet. Wo plötzlich Asuka einmischt im Titelgeschehen.
Ich sage ja, irgendwo, du hast immer, ich habe immer den Eindruck, die müssen wir alle bei Raw stecken, weil bei SmackDown hast du nach Becky Lynch kommt nichts mehr so ungefähr. Und bei Raw hast du wenigstens 2 bis 3 Leute, die man abfrühstücken kann.
Ja, ich fände es halt ganz cool, die sollen erstmal bei NXT, soll die jetzt noch ihren Title-Run irgendwie abschließen, dann vielleicht an Ember Moon oder Nikki Cross irgendwann jetzt. Keine Ahnung, beim Rumble dann vielleicht, jetzt nicht noch nicht bei Toronto gegen Mickie James, irgendwann dann abgeben, dann nochmal nochmal ein Rematch oder vielleicht auch erst beim WrestleMania-Wochenende irgendwie einen Titel abgeben und dann kann sie rüberkommen. Also einfach, dass du diesen Abschluss hast. Also ich finde Asuka als Wrestlerin absolut grandios und die soll jetzt noch ihren Heel-Run bekommen, soll sie vielleicht auch gerade, was ihre Promos angeht, noch ein bisschen verbessern und so, da noch ein bisschen mehr dran arbeiten und dann denke ich, kann man die problemlos sowohl bei Raw als auch bei SmackDown einsetzen. Und das sind Dream-Matches, die man da noch bringen kann.
Ich fände es eigentlich auch mal reizvoll, wenn es wie bei Kevin Owens wäre, dass jemand nicht vorher den Titel automatisch abschmeißen muss, bevor er hochgeht.
Ja, das hat ja Sasha Banks. Moment, das hat Sasha Banks auch nicht getan. Die kam auch aus NXT Champion.
Also, das habe ich zugegeben, nimmer im Kopf. Okay. Da, also eben, weil ich das eigentlich auch gut finde. Ich fände es auch mal cool, das ist natürlich dann von wegen Rub geben, fällt nicht, aber wenn die dann sagt, ja, hier behaltet euren Scheißtitel, ich gehe jetzt. Aber dann hast du natürlich eine Chance vergeben, jemand anderen zu pushen, das ist mir auch klar. Aber es würde
ja,
gut
die können ja anschließend den Titel verlieren, aber ich finde es auch besser, weil dann weißt du vorher nicht, die wird jetzt kommen.
Ja, das auf jeden Fall, aber ich fände halt eben, es wäre mal ein reizvoller neuer Kontrastpunkt, so nach dem Motto, ich schmeiß euren NXT-Gürtel in den Müll, weil er mir wurscht ist, weil ich jetzt oben im großen Roster bin.
Das kannst du aber nicht machen, weil du damit den NXT-Titel entwertest.
Ja, aber das wäre aber, ja, ich sag ja, das wäre halt ein totaler Dick-Move, also richtig heelig, aber das hätte eine Wirkung, aber
dummerweise zwei Wirkungen. Das wäre Katastrophe für Marketing, weil dann hast du ein Produkt, was du zerstört hast selber. Genau. Das wäre so, als wenn Cola sagen würde, okay, wir schaffen Coke Zero ab, behalte den Scheiß, ich mache jetzt nur noch die Hauptcola. Dann zerstörst du ein Produkt komplett, also die Wertigkeit auch. Das muss man nicht.
Ja, ich sage, das wäre eine Risikogeschichte. Ich finde die Idee reizvoller, nicht, dass sie jemals passieren wird. Aber es hätte einen gewissen Charme, dass dann, weil dann, wenn es halt richtig ankommt, so eine Aktion. Aber
das kannst du nicht machen.
Volles Risiko, zerstört ganz WWE.
Genau.
Ich glaube, NXT würde sowas verkraften können, weil NXT sein eigenes Ding ist und so nach dem Motto, und jetzt zeigen wir es dem Arschloch da oben erst recht, wie gut wir sind.
David, wie siehst du das denn? Wann kommt denn Asuka deiner Meinung nach ins Main Roster?
Ich möchte sie in WrestleMania sehen. Also ich hoffe, ich denke auch, dass sie bereit ist. Ich finde halt zum Beispiel, Asuka ist jemand, der muss keine 15, oder Entschuldigung, die muss keine 15-Minuten-Promos abhalten. Ich fand bei Nia Jax das so geil stark, als sie im Ring stand, die einfach nur ganz trocken sagte, you talk too much, und dann zugeschlagen hat.
Ja.
Das war für mich, das hatte mehr Impact, mehr Aussagekraft als eine 15-Minuten-Blabla-Promo.
Das
Und ich
stimmt.
finde halt, nicht jeder Wrestler muss reden wie sonst was. Ein Brock Lesnar muss für mich auch nicht reden. Und andere Wrestler auch nicht. Ein Goldberg damals musste das auch nicht. Also das ist für mich kein Auswahlkriterium. Ich finde, Asuka ist vom Fame her mittlerweile sehr hoch. Was wir im ganzen Podcast noch nicht erwähnt hatten. Guckt euch mal die YouTube-Klickzahlen an. Ob es Baileys Debüt ist oder sonst irgendwas von den Frauen oder diese Themes von denen. Das Interesse ist extrem hoch und genauso hoch wie bei den Männern. Und ich finde halt, Asuka ist wirklich so stark im Ring, auch und hat auch ein Moveset oder ein Impact in den Moves drin, die man halt im aktuellen Main Roster halt nicht so oft sieht. Und ich würde sagen, sie tut den Roster gut. Und bei WrestleMania, da sind nun mal viele Smarks, viele NXTler. Und da hast du dann direkt einen Impact. Wenn die rauskommen würde, ohne Vorwarnung, ja, da fliegt, weiß nicht, ob die überdacht sind dieses Jahr, da fliegt die Halle weg. Was
Ich
dann?
find übrigens kurz Brock noch. Brock spricht eigentlich sehr viel, nur er spricht halt nicht. Das ist der Knackpunkt. Aber er hat jemand, der für ihn sehr viel spricht. Also es ist kein stummer Wrestler im Sinn, der geht nein und haut auf die Fresse. Nee, der hat halt Manager, der vorher eine halbe Stunde redet. Was wir alle toll finden, weil es Paul Heyman ist. Aber Tatsache ist, der hat eigentlich sehr viel Ring-Blabla-Präsenz, aber halt durch einen Stellvertreter.
Ja, aber
Und
es gibt halt welche,
Asuka
die
hat halt
müssen.
keine Stellvertreter. Die sagt halt zwei Sätze, die man auch noch versteht, weil ihr Englisch so gut genug ist bisher dafür und dann ist gut.
Ja, aber das
Also,
war ich. Batista musste auch nicht viel labern. Also,
ja, das ist auspfiffen worden ohne Ende am
zum
Schluss.
Ende
Okay,
hat er auch sehr viel
wahrscheinlich.
geredet.
Zum Ende ja, aber da hat es wieder nicht funktioniert. Aber ich finde halt, Asuka ist halt jemand. Asuka ist für mich halt durch ihren Kampfstil, ist sie halt eine Maschine irgendwo. Die ist zwar nicht die größte, aber wenn die zutritt, dann möchte ich nicht dazwischen sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das verkauft man halt mit so einem Gimmick. Das muss halt auch richtig überbringen. Und ich finde auch, Asuka ist auch jemand, der genug Selbstvertrauen und Erfahrung hat, dass sie das halt auch richtig transportieren kann. Also sie ist halt für mich halt nicht wie Carmella, wo ich halt denke, sie kann echt was werden, ist aber noch nicht so weit. Asuka ist auf jeden Fall so weit. Wenn
Das
die
stimmt.
rauskommen würde, sie würde abliefern. Und das weiß ich ganz sicher.
Ja.
Ja,
Noch
das tun ja
Fragen?
bei NXT relativ viele Leute. Also Männer und, ja, vor allem Männer, aber halt auch zwei, drei Frauen,
Ja, wie gesagt,
logischerweise.
bei die Damendivision bei NXT, da wird jetzt halt nachgerüstet. Das dauert halt noch ein bisschen. Also da
Aber da
ist eine
sind
Ember
viele
Moon
Kandidaten
und
bei, die gut
Nikki
sein können.
Cross. Ja, eben. Deswegen, das wird aber nachrekrutiert. Und das war ja auch ganz klar. Ich meine, du hast ihn jetzt vier Leute weggenommen. Also mal so verglichen zu ganz früher, WCW-Zeiten, wo auf einen Schlag Eddie Guerrero, Chris Benoit, Perry Saturn und Dean Malenko weg waren, das spürst du einfach im Roster und sowas kannst du nicht von jetzt auf gleich kompensieren. Und da hat NXT einfach den Vorteil, dass die da die Zeit haben und nicht pleite gehen, wie es die WCW damals getan hat.
Bei den Frauen beim Frauen fällt es auch viel mehr auf wie jetzt in der Tech-Szene. Da hast du zwar American Alpha rausgenommen, aber eigentlich man merkt es kaum.
Ja, da hast du ja auch neue Teams, die einfach
Ja,
nachgerückt sind.
da
Also
hast du dann Ciampa
TM6
Gargano groß
eben.
so, die schon länger da waren und jetzt einen großen Push kriegen und super funktionieren und dann andere und
Du
ja.
hast auch noch TM61 und sonst irgendwas. Also da sind schon einige, die sie nachgeholt haben. Bei den Damen dauert es halt einfach ein bisschen. Deswegen finde ich das auch relativ klug, dass sie jetzt Mickie James nachgeholt haben. Einfach um nochmal so ein großes Match zu zelebrieren, um auch Asuka vielleicht in ihrem Standing nochmal zu helfen. Und gegen Mickie James, das wird auf jeden Fall ein guter Kampf. Und dann
Mickie James ist vor allen Dingen echt immer noch sehr, sehr gut im Ring.
Eben, das sage ich ja, das wird ein guter Kampf. Und das überbrückt auch diese Zeit, bis dann Leute wie Ember Moon oder Nikki Cross oder wer dann auch immer danach kommen sollte,
Ich finde,
um die aufzubauen.
kann mir jemand was zu der Mandy Rose kurz sagen, Interesse halber?
Mandy Rose. Ich habe keine Ahnung, wer Mandy Rose ist.
Mandy Rose ist
Mandy ist neu.
die ist auch bei NXT untergebracht, die ist aber in der aktuellen Staffel von Total Divas drin.
Ja, die sieht
Aber
ein bisschen übel gut aus. Sagen
ja,
wir es
die
mal so. Also
kann.
die.
Also ich lese nur vereinzelt was, dass die aber durchaus auch als Wrestlerin Potenzial hätte, im Gegensatz zu anderen größeren Total Diva Stars, die rote Haare haben zum Beispiel. Aber keine Ahnung. Und NXT, also NXT traue ich ja auch zu, eben so Leute auch hochzuziehen, weil wenn ich mir angucke, dass die selbst aus dummen Gimmicks gute Sachen machen,
Ach,
dann
das ist
hätten
Mandy Rose. Ja, jetzt weiß ich, wen du meinst.
ja, die
Ja.
sieht schon
Also,
übel aus, ne? Aber bei ihr ist ja,
ja.
sie war ja bei Tough Enough zweite
Ach so,
im
stimmt.
letzten
Sie ist
Jahr.
das. Ja. Okay.
Genau, und
Also
jetzt
ich.
ist alles halt durch und ich glaube schon, sie ist ja vorher, ich glaube, Fitnessmodel gewesen.
Ja.
Aus der kann man sagen, sie hat auf jeden Fall anscheinend den Ehrgeiz, da was reißen zu wollen.
Ja, im Gegensatz zu Sarah Lee, ja, scheinbar, die andere Ziele hatte. Aber
Ja, das ist doch immer so bei den Tough Enough-Leuten, dass da unheimlich viele Leute reinkommen und dann bleiben halt nur eine
der
Handvoll übrig.
Wie der Josh Bledel hat, glaube ich, eine Concussion gerade und deswegen hört man von ihm nichts mehr. Und den Sisi haben es gekickt. Das
Genau,
war ja auch keine
das war auch
Überraschung,
klar.
Mensch, wenn man Breaking Ground gesehen hat. Aber ich finde, also NXT traue ich ja ganz viel auch deswegen zu, wenn ich so schaue an No Way Jose, was aus dem geworden ist. Der hat das dümmste Gimmick der Welt und ist eigentlich sau cool anzuschauen und hat auch einen Charakter jetzt, der interessant ist. Für mich zumindest. Also unfassbar. Und wenn sowas dann, ja. Klar, dann kriegen die auch sie. Ja, mal schauen, ob sie aus der Alaia auch noch mal was rausholen. Jetzt, nachdem sie ja tatsächlich endlich ein bisschen angeschoben wird, weil bei Breaking Ground war die Nuf ja ein nettes Mädel, aber irgendwie total peinlich. Und inzwischen haben sie es ja umformatiert und es scheint sehr langsam was zu werden.
Das dauert halt generell, können wir froh sein. NXT ist halt das Beste, was halt Wrestling-Fans passieren kann, beziehungsweise WWE-Fans. Da können halt wirklich auch sowohl Männer, aber halt auch Frauen wirklich noch herbeigeschafft werden oder so trainiert werden, gefeilt werden, dass sie halt wirklich mit Star Power dann Main Roster kommen.
Genau, und da gehört dann auch dieses Durchlaufen von mehreren Gimmicks gehört da halt eben auch dazu. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Also nur weil jetzt da jemand ein gescheitertes Gimmick hat oder irgendwie in der TV-Show irgendwie doof daherkommt, das heißt ja nichts. Ne? Du musst nur diesen einen Charakter finden. Also schaut euch eine Bailey auf alten Fotos an oder auch eine Sasha Banks, die halt dann irgendwie total brav aussehen und die laufen dann halt eben einmal durch die WWE-Maschinerie und sind auf einmal dann larger than life und kommen dann Sasha Banks bei WrestleMania mit Snoop Dogg und allen möglichen Effekten zum Ring und denkst dir, what the fuck? Ja, auf einmal hast du dann einen Superstar vor dir und vor 5 Jahren waren das dann irgendwie noch die netten kleinen Mädels, ne?
Ich finde übrigens bei Sasha Banks die Bewegung super cool mit den Ringen, wenn die immer diesen Hüftschwung macht.
Ja, absolut. Also der Auftritt von Sasha Banks ist halt grandios.
Ja, was man halt sagen muss, bei den Wrestlerinnen, die halt dazugekommen sind, die wirken halt wie ein Komplettpaket. Die haben halt alle ihren Entrance und der sich von allen anderen unterscheidet. Das sind halt auch Bewegungen beim Entrance drin, die halt nur die machen. Die Kamerafahrten, die sind halt wirklich top ausgebildet, das merkst du halt einfach.
Und auch diese Special Entrances dabei, weißt du, als ob es jetzt bei Bailey mit diesen Winddingern da ist oder. Die
Wackeldinger, ja.
Genau, oder eben bei Asuka mit den Blüten, die dann teilweise von der Decke fallen und sowas. Ja, das gehört halt mit
stark.
Dazu. Das gehört halt mit dazu. Und auch
ja, aber das ist gut.
Ja, natürlich.
Ich habe auch noch, weil Gesamtpaket, hier kurz reingerätschen, weil mir jetzt auch so einfällt, wenn man jetzt mal guckt, momentan geht es doch bei TNA wieder noch extra rund. Mal gucken, was die Tage rauskommt. Hängen da nicht auch noch ein paar Frauen rum, die potenziell einfach sofort was bringen könnten, wenn sie dann doch bei WWE landen sollten? Ich meine, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Dass weißt, es sowas
bei TNA gebotscht wird, wie das so geht, nicht mehr, ne?
Ich weiß Zeit. Es nicht. Gibt's, ich meine, ich lese immer eine Gail Kim, die habe ich nicht mitbekommen, wie es bei der WWE war.
Ja, Gail Kim ist. Nee. Ist garantiert halt, ne? Jemand, ja, die wäre eher als Trainerin oder als Special Star mal attraktiv, denke ich mal, aber ansonsten glaube ich nicht.
Okay.
Ich überlege gerade, wie heißt denn die Dame nochmal, die bei The Decay mit im Roster ist? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie heißt sie denn nochmal?
Frag mich nicht.
Kann ja leider auch nichts.
Ich weiß nur, dass bei TNA, meiner Meinung nach, Gail Kim ist so ein Paradebeispiel dafür, wie die TNA Frauendivision ist.
Rosemary heißt sie. Rosemary.
Okay.
Der halt da ein cooles Zombie-Goth-Gimmick hat und so. Da kann man halt auch, die ist auch eine gute Wrestlerin und so. Ich bin aber aktuell nicht so im TNA-Universum drin, muss ich dazu sagen.
Ja, bei TNA, die haben einfach nicht die, soll man sagen, diese Star-Power, diesen It-Faktor. Die würden halt in Indie-Szene, die können da ein bisschen wrestlen und so weiter, aber die könntest du dir niemals. Ich kenne keinen einzigen Roster, den du dir gerade bei WrestleMania vorstellen könntest.
Na, also vom Männer-Roster halt schon, aber ich denke mal, die müssen halt alle nochmal zu NXT und dann nochmal das durchlaufen. Also du kannst halt schon jemanden wie Drew McIntyre, kannst du halt schon problemlos rüberbringen, beziehungsweise Drew Galloway.
Also ich denke, Entschuldigung, Ember Moon ist für mich übrigens die zweite Kandidatin nach Asuka, die das werden könnte.
Von aber Gefühl, die
hat irgendwas.
Die braucht aber auch noch ein bisschen einfach.
Ja, definitiv, aber so die in einem Jahr könnte, glaube ich, ganz lustig werden.
Ja. Das denke ich auch, aber die braucht halt auch noch ein bisschen Aufbau, die braucht noch ein bisschen Charakter und so. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, die ist da jetzt im Performance Center und hat da die besten Trainer, die sie sich vorstellen kann. Und die soll jetzt einfach ihre Special Attraction Matches da haben und ich hoffe auch, dass die das wieder regelmäßiger kriegt, weil die hat es ja schon gezeigt, dass es kann. Ich glaube, da braucht einfach nur noch ein bisschen Feinschliff und noch ein bisschen mehr WWE-Politur, um da noch was richtig Großes draus zu machen.
Das ist so meine. Definitiv. Können wir generell. Ich gehe mal davon aus, dass Vince hier bei uns immer zuhört, ein Stammhörer ist. Vince, falls du uns hörst, gib den Frauen ein bisschen mehr Sendezeit, so viel wie bei NXT.
Und vor allem ein paar Writer, die auch wirklich Bock da drauf haben.
Ja.
Das ist ja noch das andere. Aber ich glaube, dann mit diesen abschließenden Worten können wir da, glaube ich, auch hier den Deckel drauf machen auf diese lustige Damen-Wrestling-Runde. Wir sind jetzt auch schon fast bei der 2-Stunden-Marke angelangt. Also ich hoffe, wir haben euch da nicht zu sehr mit Details und ja, Anekdoten irgendwie überrollt. Ansonsten bedanke ich mich bei David und beim Ulrich für eure Zeit und für eure Fachkompetenz.
Gerne.
Ja. Und wir hören uns dann ja schon in ein paar Tagen wieder, dann gibt es hier nämlich das Review zu WWE Hell in a Cell und dann werden wir mal sehen, ob unsere Prognosen hier hingehauen haben und ob Sasha Banks...
Welche Prognosen eigentlich?
Aha. Ja, wollte ich gerade sagen, Prognose. Ihr Prognose, wann...
Sasha Banks.
Wo steht das Match auf der Card?
Ich tippe jetzt mal auf Mitte.
Anfang.
Einfach ganz, ganz... wobei, gut, es gibt ja 2 Frauen-Matches, die werden aber kaum hintereinander laufen. Also entweder Anfang oder Mitte. Schluss macht schon das Männer-Titel-Match. Da bin ich... Alles andere fände ich sehr überraschend, sagen wir es mal so. Genau. Und ich glaube übrigens, dass... Also ich hoffe auch, dass Emma Lina eine Rolle spielt, weil dann das 2. Frauen-Match für mich an Interesse gewinnt, sagen wir es so.
Ich glaube, dass Hell in a Cell-Match steht zu Anfang. Das wird der Opener.
Ich sag Main Event.
So, dann werden wir mal sehen und dann muss einer der anderen ein Eis ausgeben oder so.
Machen wir.
Schauen wir mal, ja.
Ja, aber wir hören uns dann auf jeden Fall zum Hell in a Cell Review wieder und mach's gut, noch ein schönes Wochenende und bis dann.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.